buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Die Dürrephase war sehr lang, Arne Thegen war extrem busy. Ich bin jetzt Fame, ich bin abgehoben, von daher hatten wir leider eine lange Pause. Fast so lang wie die Niederlagenserie der Grizzlies oder die Siegesserie meiner Cavs. Boy, von daher ist... Oh Gott. Wie geht's dir, Arne? Moin.
Abbruch. Ja, moin, Mahlzeit, bienvenidos, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ich glaube, 13 Tage sind es gewesen insgesamt, also fast 2 Wochen. Das ist traurig, Schande über uns. Das ist auf jeden Fall nicht der gewohnte Pensum. Siehst du, es geht schon gut los, das gewohnte Pensum. Aber es gibt gute Gründe dafür. Mein Gott, es ist halt, wie es ist. Es geht nicht immer so, wie man sich's gerne wünscht. Leben ist kein Ponyhof und so. Phrasenschwein ist auf jeden Fall randvoll jetzt. Ja, mir geht's gut. Also ich bin heute echt ein bisschen zerscheppert, bin gut müde und echt, ja, irgendwie vom Energielevel irgendwo, wenn die Skala bis 100 geht und, boah, weiß ich nicht, bin ich so bei 7,5 ungefähr. Von daher wird das eine harte Aufgabe heute, aber ich werde mich hypen. Du hast mit deiner Einleitung auf jeden Fall schon deinen Part getan, dass ich wieder absolut massiv hype bin und freue mich auf diese bummelige Ausgabe. Hab gleich noch ein, zwei Geschichten zu erzählen, aber ansonsten geht's mir gut und ich hoffe, dass du trotz deines Fames dich noch erniedrigst, mit einem normalen NBA-Podcaster wie mir überhaupt Zeit zu verbringen, seit du bei YouTube ja irgendwo zwischen Bibi und Justin Bieber angesiedelt bist.
Noch nicht ganz, aber die Pace ist da. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich freue mich auf die Episode. Ist ja auch für uns hart, so diese lange Pause, ne? Also wir kriegen natürlich auch Rückmeldung und es wird auch ein kleines bisschen gemeckert, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch schön. Also wenn niemand was sagen würde, wenn niemand uns irgendwie schreiben würde, ey, so was da los, so ist scheiße, dass ihr keine Episode gerade macht, dann wäre das ja auch irgendwie ein schlechtes Zeichen. Aber es wird halt immer mal wieder so eine Phasen leider geben, solange wir das noch nicht hauptberuflich machen, was natürlich cool wäre, wenn das irgendwann passiert. Aber schauen wir mal. Dementsprechend haben wir heute ein bisschen was vor. Allzu viel Zeit haben wir leider auch nicht. Also Sarah bringt mich, glaube ich, auch gleich um, wenn die hier reinkommt vom Training und sieht, dass ich Podcast aufnehme, weil ich mit der auch seit, glaube ich, 1,5 Wochen keinen freien Abend mehr zusammen hatte. Aber was willst du machen? Wir haben ein bisschen was auf dem Programm trotzdem. Natürlich haben sich ein paar Themen angestaut. Ich will mit dir natürlich sehr gerne über die Memphis Grizzlies reden, auch wenn es ein kleines bisschen late mit Chiedowicz fast schon wieder ist, das Thema. Eine kleine Rubrik haben wir auch wieder dabei. Ich werde dich prüfen, was dein akutes NBA-Wissen angeht. NBA-Quartett werden wir später spielen. Die großen 5 haben wir heute auch mal wieder im Programm. Und natürlich auch ein Thema, ein zeitaktuelles Thema. Also werden wir uns ein bisschen mit dem Winter beschäftigen. Freue ich mich auch drauf. Aber ja, erzähl doch erstmal ein bisschen. Was hast du auf der Seele?
Ja, was ich auf der Seele habe, weiß ich gar nicht. So staatstragend würde ich es nicht sagen. Aber ich war gestern beim guten geschätzten Materia auf dem Konzert hier in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle. Was an sich schon großartig war, weil ich den Typ auf Platte ziemlich mies und live ziemlich überragend finde. Also kann ich nur empfehlen, selbst wenn man irgendwie diese mittlerweile Radio-Pop-Mucke nicht so ultra geil findet. Der Typ liefert live halt echt massiv ab und hat auch gestern Tourauftakt komplett die Halle runtergezündet. Also das war maximal stabil. Ich habe auf Instagram auch so ein kleines Snippet rausgehauen. Da kann man so ein bisschen erahnen, wie die wirklich die Eskalation davon statten gegangen ist. Aber was eigentlich viel schöner als das Konzert war, war das tatsächlich im Vorfeld, weil ich bei der Alsterdorfer Sporthalle draußen im Raucherbereich habe mir eine Kippe gegönnt. Also Jungs, lasst es natürlich bleiben. Die Empfehlung bleibt weiterhin bestehen. Rauchen ist nicht geil, aber irgendwie musste ich mir eine gönnen. Und werde angesprochen auf einmal von der Seite. Ich stand mit einer größeren Gruppe von Freunden da, werde angesprochen. Tatsächlich mit diesem, mittlerweile muss man schon sagen, typischen, ey moin, kannst du mal was sagen? Sag mal einfach was.
Nein, so, geil.
Hallo, moin, Mahlzeit. Und dann Franzi stand neben mir und flüsterte mir nur so zu, stabil. Und ich dann nur, stabil. Und dann so hörst du von dem an sofort so, ja, das ist er, definitiv, das ist er. Also ist absolut Hammer. Stabil. Massives Shoutout an den guten Paul, mit dem ich dann auch noch, weiß ich nicht, 10 Minuten geschnackt habe. Ein sensationeller Typ, hört uns, ich glaube, seit ein paar Monaten hatte er gesagt, ist natürlich auch treuer Fan des YouTube-Formats, was du etabliert hast, erzählt all seinen Freunden, die er im Bekanntenkreis hat, dass das eine Sache ist, die sich lohnt, sowohl der Podcast als auch YouTube. Der klassische Fall, NBA-Fan, irgendwie im direkten Freundeskreis, vielleicht nicht ausreichend Leute, mit denen man sich austauschen kann. In den 90ern NBA-Fan geworden, dann so ein bisschen, ja, eine kleine Dürreperiode und dann auch ein bisschen, kann man sagen, durch uns wieder da dazugefunden. Hat sich mega gefreut, dass es dieses Format gibt, jetzt auch mal auf Deutsch da wirklich regelmäßigen Content zu bekommen. War fantastisch, also wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis, hat mich sehr, sehr gefreut, ihn zu treffen, also Shoutout an dich, mein lieber Paul, Shoutout auch an deine Freundin, dessen Namen ich leider vergessen habe, es tut mir fürchterlich leid, die den Kontakt eingeleitet hat.
Namen?
deren Namen, weiß ich doch nicht, Mann, Grammatik ist morgen, also das machen wir später.
Ihr Namen war auf jeden Fall gut.
Ja, nein, hier, er, Story, wo seine Freundin ist, also ich bin noch nicht fertig mit der Story, also das erstmal, sehr, sehr schöne Begegnung, also absolut guter Typ, also hat mich sehr, sehr gefreut. Dann kam ich zu Hause an, irgendwie relativ spät abends, musste auch früh wieder hoch zur Arbeit. Und komme abends an und mach noch kurz mal meinen Laptop auf und krieg eine Facebook-Nachricht vom guten Henrik, der mir nur geschrieben hat, ey, moin, wir haben uns gerade bei Materia leider verpasst, du warst zu weit weg, ich hab dich auf jeden Fall erkannt und Shoutout an euch. Also das war tatsächlich der zweite an einem Tag. Von daher, wenn du Fame bist, Diggi, dann bin ich's jetzt auch.
Ich bin richtig enttäuscht gerade, weil ich warte die ganze Zeit drauf. Ich streuner die ganze Zeit durch Köln, hab so leicht Modelblick drauf und guck so von wegen, ey, ja, du kennst mich doch, komm, sag's doch einfach. Oh, nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber mir ist es jetzt schon länger nicht mehr passiert. Und ja, es ist einfach schön, schön, wenn man mal so ein bisschen Kontakt hat. Sagen wir immer wieder, also von daher, falls ihr mich in Köln erkennt, dann tut mir einen Gefallen und sprecht mich an, damit ich mich endlich wieder besser fühlen kann. Nein, Shoutout an die beiden Jungs, die du da getroffen hast, finde ich richtig geil.
Ja, getroffen habe ich ja leider nur einen von beiden, den anderen nur virtuell. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Also mir war es ja auf dem Hurricane schon mal passiert, in so einer völlig, völlig skurrilen Situation vorm Linkin Park Konzert, wie jemand meinte, ey, sag mal was, stabil. Ja, das ist er. Also wenn sich das weiter etabliert, finde ich auf jeden Fall großartig. War eine sehr, sehr schöne Begegnung und ja, hat mir den Abend, der eh schon großartig war, noch ein bisschen besser gemacht.
Und das ist sehr schön. Gibt's sonst noch was oder steigen wir so ein kleines bisschen in NBA ein?
Nö, lass uns ruhig einsteigen. Ich habe ein bisschen Angst vor NBA Quartett tatsächlich, vor allem wenn es einigermaßen zeitgemäß ist, was die einzelnen Stats und Rubriken angeht, weil ich einfach in den letzten Tagen oder fast zwei Wochen natürlich irgendwie so gut es geht versucht habe, am Ball zu bleiben, aber nicht ewig viel geschafft habe. Von daher wird das jetzt ein kleiner Cointoss nachher, aber ich bin ja eigentlich ganz guter Dinge. NBA Quartett, da kann man auch mit ein bisschen lückenhaftem Wissen ganz gut performen. Insofern glaube ich, bleibe ich trotzdem über 500 und werde die Streak am Leben halten.
Du wirst auf jeden Fall in einem Extrem landen. Also entweder geht das Ding 0-5 aus oder keine Ahnung, du lachst dir da völlig ein zurecht. Ich freue mich sehr drauf, aber das kommt später und ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt mit dem heißen Thema ein. Und weil es ja auch einen deiner Favoriten trifft, nämlich Marc Gasol von den Memphis Grizzlies, der da ja direkt, indirekt, wir werden gleich drüber diskutieren, natürlich involviert war in die Entscheidung, David Fizzy Fizdale nach 101 Tagen als Grizzlies Coach zu feuern, nachdem es ja natürlich den Stress gab, dass er Marc Gasol im vierten Viertel, gegen wen war es, gegen die Nets damals, gebencht hat, dann sind sie nochmal rangekommen auf 5 Punkte und es waren noch so gut 5 Minuten zu spielen und er hat trotzdem Marc Gasol weiter draußen gelassen. Danach hat Marc Gasol sich emotional gezeigt, also gegenüber den Journalisten, die Leute von Memphis, die PR-Gruppe wollte das eigentlich komplett abbrechen, das Interview bei Marc Gasol. War das wichtig? Der hat es trotzdem rausgelattet und einen Tag später kam dann wirklich für mich absolut schockierend die News, dass Fizzy rausgeschmissen wurde und jetzt diskutiert man natürlich seit Tagen eigentlich darüber. So ein bisschen negativ haftet das Ganze schon an Marc Gasol, aber mich interessiert natürlich deine Meinung vor allen Dingen. Fangen wir, glaube ich, erstmal mit der Perspektive von Fizzy an. Ich glaube, du bist auch eigentlich immer ein Fan gewesen. Also wie siehst du allgemein erstmal diese Entscheidung, abgesehen von Marc Gasol?
Ja, ich bin ein riesen Fizzy-Fan, der ist in meinem persönlichen imaginären Sympathie-Ranking auch, glaube ich, tatsächlich noch vor Marc Gasol, obwohl ich den wegen seiner einfach massiv überdimensionierten Cojones ohnehin einfach großartig finde. Aber das ist schon ein bisschen so eine unwürdige Geschichte gewesen. Und wenn man mal mit Fizzy anfängt, rein sportlich, kann es da nicht ernsthaft einen Grund geben, den Kerl zu entlassen. Ja, das sind jetzt 9 Losses in Folge. Als er gegangen wurde, waren es, glaube ich, 8, 7 oder 8 irgendwie so. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt ein super Gütesiegel für einen Coach, wenn dein Team da irgendwie 8-mal in Folge auf die Mütze bekommt. Aber sind wir mal ehrlich, die Memphis Grizzlies sind eh dünn ohne Mike Conley und oder Marc Gasol. Wenn einer von den beiden ausfällt, ist das einfach, sorry, bei aller Liebe und bei allem Respekt für Grit and Grind, einfach kein gutes Team, so. Dann geht's halt auch mal ein bisschen bergab. Also was hat man denn bitte erwartet in einem Roster, wo du schon davon lebst, dass Tyreek Evans auf einmal doch noch ein richtig geiler NBA-Spieler sein kann, scheinbar. Da kannst du nicht erwarten. Also man muss ja nur mal durchs Depth Chart gucken, wer da Minuten, relevante Minuten bekommt. Ja, meine Güte. Also was bitte erwartet man denn dann? Und Fizzy ist einfach jemand, der einen überragenden Ruf hat, rein sportlich, was so analytische Basketball-Aspekte angeht. Da ist er sehr, sehr angesehen. Er ist eigentlich ein absoluter Players-Coach, der einfach mit den Jungs auch connected und einen guten Zugang findet. Jetzt kommen wieder alle aus den Löchern und sagen, ja, zwischen ihm und Marc Gasol war es noch nie so ganz glatt. Das hat man aber in der Zwischenzeit relativ selten gelesen. Das kommt dann auch immer erst im Nachgang. Und ich glaube, mittlerweile muss man sich nicht so richtig die Frage stellen, ob Marc Gasol da großen Einfluss genommen hat. Ich glaube, es ist mittlerweile relativ klar, dass er da schon einen großen Anteil daran hatte, dass es damit Fizzy nicht mehr weitergeht. Und wenn man mal irgendwie ein, zwei Jahre weiterguckt, was steht denn bei Memphis realistischerweise an in den nächsten Jahren, wenn es normal läuft? Mindestens mal so ein Rebuild on the fly, vielleicht auch tatsächlich ein etwas ernstzunehmenderer Rebuild. Wen willst du dafür haben? Im besten Fall einen jungen, gut angesehenen Coach, der das mit dir mitträgt. So, wer ist das? Ja, David Fizdale theoretisch. Der ist jetzt weg. Und nu, wie soll's denn da weitergehen? Also ich finde das einfach, ja, ich find's daneben so. Ich find's daneben, Coach rauszuwerfen, der einfach ein scheiß Material vor die Nase gesetzt bekommen hat, da noch relativ viel draus gemacht hat, in den ersten Spielen der Saison total überperformt hat, letztes Jahr für mich fast ein bisschen überperformt hat. Ja, und dann schmeißt ihn raus, weil es mal nicht läuft, wenn einer deiner einzig beiden echten überdurchschnittlichen Spieler ausfällt. Ja, was ist denn? Also das ist so irgendwie völlig der falsche Ansatz zu sagen, da muss halt der Coach gehen. Also da hätte man sich irgendwie an anderen Personalien bedienen können, wenn man denn der Meinung ist, dass das gerade nicht so gut läuft. Aber allgemein hat Memphis einfach einen guten Turnover an Coaches gehabt jetzt die letzten Jahre. Finde ich keine nachvollziehbare Entscheidung, keine richtige Entscheidung. Tut mir leid um Fizzy, ich bin mir sicher, dass er relativ fix einen neuen Job bekommt, wo auch immer, weil das ja einfach ein angesehener Typ ist, ein junger Coach, der noch Potenzial hat, der mit allen Leuten gut klarkommt eigentlich, außer mit Marc Gasol anscheinend. Finde ich scheiße, also ganz ehrlich, ich finde es kacke.
Absolute Schwachsinnsentscheidung und ich gucke da auch ganz gerne zum GM Chris Wallace, der da einfach seit Jahren, wenn man es ganz ehrlich sagt, einen katastrophalen Job macht. Also der sieht nicht nur nicht mehr zeitgemäß aus, der ist auch scheinbar nicht mehr in der Lage, zeitgemäße Entscheidungen zu treffen. Also wir müssen uns ja nur mal die Draft-Historie der Grizzlies angucken, da ist mehr oder weniger nur Gemüse bei oder nennen wir es ein bisschen härter Müll. Und dann finde ich einfach, dass es hinten und vorne nicht zusammenpasst und ich würde einfach gerne noch mal ein paar mehr Details kennen, was jetzt da wirklich los war mit Marc Gasol, weil das Problem ist ja, wir schätzen ihn ja beide überhaupt nicht so ein. Also Marc Gasol, total respektiert bei allen und gilt eigentlich als total netter, vernünftiger, korrekter Mensch. Und dass der jetzt so eine Aktion machen würde, da irgendwie seinem Coach in den Rücken zu fallen, kann ich mir eigentlich absolut nicht vorstellen. Also vielleicht war das dann doch irgendwie so ein hektischer, ängstlicher Move, dann doch des GMs, der sich vielleicht selber schützen will und bevor da die große Diskussion kommt, dass er da einfach diese schwierige Entscheidung getroffen hat. Aber ich fand auch schon im Vorgang, fand ich schon die Aussage von Marc Gasol schwierig, der, ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, es muss ein paar Monate her gewesen sein, dass er die letzte Saison nochmal kommentiert hat und meinte, für ihn sind 43 Wins absolut inakzeptabel. Und die Meinung nehme ich an, dass Marc Gasol natürlich richtigen Playoff-Basketball spielen will, wie es auch in den Jahren davor der Fall war, kann ich verstehen. Aber auch da schon, David Fizdale und die Grizzlies haben aus einer absolut verkorksten Saison das meiste rausgeholt. Also die wenigsten, die waren ja auch lange Thema bei uns und wir hätten zeitweise nicht damit gerechnet, dass sie es überhaupt in die Playoffs schaffen und die wenigsten hätten das überhaupt gemacht. Und letztendlich habe ich diese Saison als Erfolg gesehen und dass es dann jetzt, dass so schnell diese Entscheidung getroffen wird, passt einfach nicht. Also dieses Team
Verschwörungstheorie. Ich habe eine Verschwörungstheorie. Ich habe eine. Ich glaube, dass LeBron James Marc Gasol dazu angeraten hat oder versucht hat, ihn dazu zu bewegen, David Fizdale abzusägen, damit David Fizdale die Nachfolge von Tyronn Lue bei den Cavs antreten kann. Ich glaube, Marc Gasol, also das ist ja so ein bisschen skurril. Man kennt ihn eigentlich nicht als Lautsprecher. Irgendwie auf dem Platz liefert er immer irgendwie alles ab, was er hat, so. Aber der ist jetzt eigentlich auch so hinter den Kulissen niemand, der sich ultra ausführlich und wahnsinnig markant zu irgendwas äußert, sondern da eigentlich immer so ein bisschen under the radar geflogen. Und die Aussagen da waren ja schon sehr, sehr deutlich. Das waren für mich vor allem so zwei Wortfetzen, die echt heftig waren. Also dieses eine wirklich mehr oder weniger sinngemäß paraphrasiert, so, sie wissen genau, dass sie mir damit am meisten wehtun können, also auch echt so ein bisschen die Intention unterstellt, ihm da irgendwie von Karren pissen zu wollen und ja, das so dargestellt, als wäre das von Fizzy keine rein sportliche Situation gewesen oder Entscheidung gewesen im Sinne von, ich glaube, dass wir jetzt gerade mit dem Bank-Line-Up die besten Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen, sondern wirklich eine zu sagen, ja, jetzt muss Marc Gasol mal irgendwie einen mitkriegen und dann so im Nachgang dieses they wouldn't have done it to Mike, hat er, glaube ich, gesagt, im Sinne von, Mike Conley hätten sie niemals in den letzten 5 Minuten gebencht, so im Sinne von, sie schätzen mich nicht wert, aber mit Mike Conley würden sie sich nie trauen, das zu machen. Für mich ist es ja anscheinend okay, da kann man es ja offenbar machen. Das waren schon so Aussagen, wo ich so dachte, boah, das ist schon sehr deutlich. Also natürlich wird er nicht, oder im Zweifel wird er nicht irgendwie zum GM gerannt sein und gesagt haben, ey, entweder Fizzy oder ich, aber der wird schon auf seine Art und Weise deutlich gemacht haben, dass wenn sie irgendwie wollen, dass er da richtig Bock auf die Grizzlies die nächsten Jahre hat, dass das dann vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte, auf der Coaching-Position mal zu wechseln. Und das finde ich schon hart, einfach in der Phase, wo man sagt, ey, natürlich willst du gewinnen, natürlich will auch ein Marc Gasol irgendwie im Spätherbst seiner Karriere Winning-Basketball spielen, Aber da muss man in so einer Situation auch mal als Team irgendwie zusammenrücken und sagen, ey, solange bis Mike Conley wieder da ist, versuchen wir hier das Beste, alle miteinander und schauen, dass wir irgendwie, ja, so gut es geht, dranbleiben und dann den anderen Weg zu gehen und zu sagen, ja, pff, die wollten mir anscheinend so doll wehtun, wie es irgendwie geht, fand ich schon heftig. Also hätte ich irgendwie nicht erwartet von Marc Gasol, aber wer weiß, was da so im Hintergrund so abgelaufen ist. Offenbar waren die beiden jetzt nicht gerade die besten Buddies.
Irgendwas muss da vorgefallen sein, also es ist schon ganz eigenartig, aber so, wenn man jetzt mal auf die Perspektive guckt, finde ich es einfach ein bisschen schwierig. Also man setzt da jetzt ganz bewusst auf einen Spieler, nämlich auf Marc Gasol, will den dann ja offensichtlich in den nächsten Jahren weiter behalten, wirft deswegen einen guten Coach raus und dieser Spieler, Marc Gasol, will ja scheinbar 50 bis 60 Wins dann jedes Jahr holen und das ist halt vollkommen unrealistisch. Also ich sehe es in dieser Saison nicht kommen, dass sie in die Playoffs kommen und was soll in den nächsten Jahren sein? Sie sind durch die Verträge verbaut, sie müssten extrem kreativ sein und es war einfach franchise-schädigend, was da jetzt passiert ist. Also eventuell ist jetzt JB Bickerstaff die Lösung, auch für die nächsten Jahre und sie brauchen gar keinen neuen Coach, aber das ist ja der nächste Punkt. Also welcher guter Coach mit einem guten Ruf geht jetzt aktuell wirklich nach Memphis? Also die Geschichte ist da ein kleines bisschen zu heiß und welcher Free Agent nach Memphis geht, das wissen wir auch, dass das eigentlich niemand ist. Also ich sehe da einfach große Probleme. Dazu kommt, dass Marc Gasol selber auf dem Platz auch bisher nicht geliefert hat und eigentlich einem immer mehr Gründe gibt, dass man denken müsste, seine Prime ist einfach langsam vorbei. Ich finde es ein kleines bisschen schade. Also ich hätte dann fast lieber gesehen, beidseitig, dass man vielleicht den Weg geht zu sagen, okay, Marc, willst du nicht vielleicht nochmal woanders angreifen, weil er für mich dann eventuell dann doch auch nochmal ein Change of Scenery Guy gewesen wäre, woanders nochmal was beweisen, weil bei den Memphis Grizzlies mit ihm und Conley, tut mir leid, also ich sehe da keine Zukunft, die irgendwie Erfolg bringt.
Ja, zumindest nicht in dem Maße, wie er sich das offenbar vorstellt. Also ich glaube schon, dass Memphis mit dem Kern, den sie jetzt haben, der jetzt nicht gerade irgendwie gespickt mit reihenweisen jungen Talenten ist, aber wenn die fit sind, das ist natürlich auch immer ein großes Wenn bei den beiden, aber für den Fall, dass sie einigermaßen fit sind, ist das immer noch ein gutes Team, ein ordentliches bis gutes Team, aber halt keins, wo man sagt, das wird dann dem Anspruch von Marc Gasol scheinbar gerecht, der mit irgendwie 43 Wins letztes Jahr und in einer schönen Playoff-Serie nicht zufrieden war. Ja, also wie soll es denn gehen? Was soll denn da passieren? Also ich meine, du hast einfach nicht viel Flexibilität, du kannst nicht ewig viel machen. Also Trade ist immer, Trade fordern das eine oder Trade schreien, wen willst du denn da groß bewegen? Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sich reißen und endlich Chandler Parsons Vertrag aufnehmen wollen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da ewige Upgrades irgendwie rausholen könnten. Das heißt, im Best Case sind die halt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren so ein Bottom-Playoff-Team. Vielleicht können sie mit Glück mal eine Runde irgendwie glücklich gewinnen, aber mehr halt auch nicht. So, wenn das reicht für Marc Gasol, ja, dann okay, dann kann ich das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Aber das ist ja offenbar nicht das, was sein Anspruch ist. Und die Fantasie fehlt mir völlig zu sehen, dass die Grizzlies jetzt irgendwie in den nächsten 2 Jahren mit einem Kern aus Mike Conley, Marc Gasol, die ich beide liebe und die beide richtig, richtig gute Basketballer sind, aber die einfach auch nicht den Supporting Cast haben, um da irgendwie wahnsinnig gut zu sein oder Richtung 50 Wins zu schielen. Das wird einfach nicht passieren. Von daher finde ich es alles so ein bisschen undurchsichtig. Schade für einen geilen Typ mit Fizzy, der irgendwie auch mit seinem Take That for Data einfach einen schönen Moment geliefert hat und einfach ein guter Typ ist, so. Ich hoffe einfach, dass er relativ zeitnah einen neuen, vernünftigen Job bekommt und sich dann austoben darf in der Liga. Gibt es da schon so 1, 2 Kandidaten, die man sich vorstellen kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Memphis. Aber ich bin da auch nicht zufrieden mit, nee.
Ja, ist das einzig Schöne, dass man sich um Fizzy echt keine Sorgen machen muss. Also so eine potenzielle Miami-Rückkehr, wenn er vielleicht erstmal wieder ein bisschen ruhiger es haben will und sich erstmal als Assistant da vielleicht wieder ein bisschen hinsetzt, ist ja auch, glaube ich, ganz schön in Miami. Und ansonsten gibt's, glaube ich, auch viele Teams, wenn es dann da irgendwann wieder Openings gibt, da ist dann Fizzy natürlich einer der heißesten Kandidaten. Und ich finde natürlich auch diese Cavs-Geschichte extrem charmant, weil es halt eben so interessant ist, ein LeBron James, der Free Agent werden könnte 2018. Und wenn man sich dann eventuell doch von Tyronn Lue mal trennen würde, wäre das natürlich auch ein großes Argument, um dann LeBron James vielleicht dann doch ein paar Jahre länger noch in Cleveland zu halten, wenn er da einfach mit jemandem spielt, mit dem er in Miami schon natürlich super Erfahrungen gemacht hat und ganz offensichtlich haben die beiden ja auch eine gute Beziehung. Aber es läuft halt gerade bei den Cavs, 9 Siege in Folge und von daher ist natürlich der Trainerstuhl ein bisschen unwackeliger geworden wieder von Tyronn Lue.
Ja, ich glaube auch, falls dieser Stuhl mal ein bisschen gewackelt haben sollte, haben sie den jetzt relativ fix mal wieder repariert. 9 Wins in Folge geben dir natürlich andersrum als bei Memphis dann auch irgendwie die Sicherheit, dass es anscheinend gerade ganz gut laufen sollte. Krass, auf jeden Fall, solider Turnaround. Woran der liegt, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in epischer Breite diskutieren. Das ist relativ offensichtlich erkennbar, dass sie die Defense einfach von schimmelig bis unfassbar katastrophal auf tatsächlich in den letzten 10 Spielen überdurchschnittlich gehoben haben und damit im Gesamtbild zumindest ordentlich verteidigen. Das langt dann halt, die Shooter treffen vorne ihre Würfe gerade. Das war aber vorher nicht das ganz große Problem. Also natürlich lief auch da nicht alles, aber mit dieser Defense aus den ersten, was waren es, irgendwie 10, 12 Spielen, gewinnst du halt nicht wahnsinnig viele Spiele, weil es einfach nah an Arbeitsverweigerung war. Das sieht jetzt etwas besser aus. Dann gewinnen die Cavs Spiele. Ich würde sagen, die 9 Wins sind auch nicht ganz legit irgendwie. Da waren auch der ein oder andere dabei, der vielleicht so nicht unbedingt hätte fallen müssen. Aber solide, dass sie den Turnaround und den Swing sehr, sehr schnell hingekriegt haben. Jetzt haben sie absolut Anschluss auch an die Celtics wieder. Also jetzt kann man wahrscheinlich wieder die Wetten platzieren, dass die Cavs eben doch den Osten gewinnen, beziehungsweise den Osten gewinnen wahrscheinlich sowieso, aber vielleicht auch dann am Ende doch mit Homecourt im Osten dann in die Finals gehen, wenn die Celtics dann mal so ein bisschen liegen lassen demnächst. Scheint zu laufen bei den Cavs. Also ich glaube nicht, dass Tyronn Lue da jetzt noch so richtig gefährdet ist gerade. Du wünschst es dir vielleicht insgeheim. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht nochmal so eine kleine Niederlagenserie wünschst rechtzeitig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in Cleveland ist auf jeden Fall gerade wieder alles Piano, würde ich sagen.
Ja, in Cleveland geht das immer sehr schnell, von daher schauen wir mal mit Tyronn Lue. Stand jetzt würde ich natürlich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich die Saison erstmal beendet und dann vom Playoff-Erfolg abhängig ist. Ob ein Lue natürlich weiter dann noch Coach bleibt, ist ja schon wieder schön zu sehen. Wie viele Stunden da verschwendet wurden mit diesem Ganzen, die Cavs sind in der Krise und oh, jetzt ist wirklich das Jahr, wo sie einfach total schlecht sind. Talk also natürlich wieder vollkommen umsonst. Ich will einfach nur nochmal betonen, LeBron James, absoluter Wahnsinn, was der Mann gerade liefert. Also immer noch in seinem so 20-prozentigen Coast-Modus spielt er einfach vielleicht die beste Saison, die er überhaupt jemals gespielt hat. Also ist zumindest on pace, das gerade zu halten. Ist ein Knockdown-Shooter auf einmal geworden, seitdem er seine Shooting-Motion so leicht verändert hat. Kyle Korver hat da ja auch sehr schöne Kommentare zu gehabt und meinte, ja, das ist legit, das ist kein Zufall, weil so leichte Hot-Streaks hat den LeBron ja immer. Aber macht einfach Spaß, dem Mann gerade zuzugucken. Und dann ist ja das Spannende, und da habe ich letztens auch nochmal ein, zwei Screenshots von gesehen, jetzt gehen ja schon die ersten los, dass sie da diese Stats rausholen, dass die Cavs aktuell mit den Lineups ohne LeBron sogar besser sind, aber das ist ja natürlich dann wieder das Negative von LeBron zu schieben, ist natürlich der größte Schwachsinn. Ist aber schön zu sehen, dass bei den Cavs die Bank-Lineups tatsächlich funktionieren. Also Shoutout an D-Wade, der größtenteils einen guten Job macht, ein Jeff Green hat schöne Momente, das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte von ihm, ein Channing Frye, der eigentlich für die Regular Season überhaupt kein Faktor sein sollte, zeigt dann doch, wie wertvoll er sein kann. Also ja, macht gerade Spaß in Cleveland.
Habe ich mir fast gedacht, dass du da nochmal so ein bisschen Feierei einstreust. Habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich nicht weiter ausführen. Ich glaube, die Cavs sind nicht so schlecht, wie sie am Anfang waren, nicht ganz so gut, wie sie jetzt vielleicht gerade aussehen mit den neuen Wins, und am Ende werden sie den Osten gewinnen, so wie im Zweifel jedes Jahr, und man kann sich irgendwie mehr oder weniger sparen, in der Regular Season jetzt da groß drüber zu diskutieren. Man kann dann gen Ende der Regular Season sich mal wieder anschauen, wie denn so der Playoff-Outlook ist und ob sie den Defense-Schalter auch in diesem Jahr haben, ob sie den personell überhaupt haben, wie die Cavs dann überhaupt aussehen, also ob da noch ein, zwei Moves passieren. Ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich, warum dieses Learning auch so, in der absolut etablierten, sensationellen NBA-Journalisten-Community irgendwie nicht durchdringt. Also das ist dasselbe, was irgendwie mit den Spurs andersrum passiert jedes Jahr. Ich raff es einfach nicht. Also warum schreibt man die Spurs jedes Jahr ab, wenn man weiß, sie strafen dich Lügen? Warum diskutiert man in den ersten 20 Spielen der Regular Season oder prinzipiell in der Regular Season über die Cavs beziehungsweise über LeBron-Teams? Es macht halt keinen Sinn. Es ist einfach schlicht Zeitverschwendung. So, die Cavs werden schon, oder die LeBron-Teams werden irgendwann gut sein, weil Teams mit ihm halt immer gut sind. Die scheißen auf die Regular Season. Ich find's angemessen, auch mal drüber zu diskutieren, ob denn in so einem potenziellen Rematch, Vormatch, wie auch immer, gegen die Warriors, das alles irgendwie auch wieder so kaschierbar ist. Aber da kann man sich dann zu gegebener Zeit mit beschäftigen, warum man sich jetzt irgendwie Sorgen macht, dass die Cavs, oh, sie sind 5-7, oh, sie sind 7-11. Also, welche Rolle spielt's denn? Sind wir mal ehrlich, so. Genauso wie man bei den Spurs den Abgesang jedes Jahr macht, um dann danach wieder zu merken, okay, Learning für die nächste Saison, die sollten die Spurs nicht abschreiben. Ja, vielleicht hält man sich einfach mal dran. Also vielleicht macht man es dann auch einfach mal nicht im Folgejahr und diskutiert nicht über schwach startende LeBron-Teams und schreibt nicht die Spurs wieder ab als zu alt, aus denen wird nichts mehr. Die spielen ohne Kawhi Leonard, sind 14-7 und Dritter im Westen. Ja, man weiß es halt vorher. Also warum schafft man es nicht, einfach zu sagen, ey, okay, wir haben es die letzten 5 Jahre gemacht und sind damit immer auf die Fresse geflogen. Vielleicht machen wir es im 6. Jahr einfach mal nicht.
Ja, Mann, das ist echt spannend. Also ich ertappe mich ja auch bei so kleineren Sachen natürlich, dass ich dann doch wieder überreagiere, weil es aber auch einfach Spaß macht. Also da stehe ich zu, so ein bisschen überreagieren und so zu viel zu spekulieren, ist auch einfach ein Faktor, der die Regular Season spannend macht. Die ist nun mal 82 Spiele lang und es ist nun mal, ja, wie viele Monate sind's? Also da gehört das ein kleines bisschen dazu. Ansonsten kurz zu den Spurs. Riesen Shoutout auf jeden Fall an Kyle Anderson und auch noch ein noch viel größeres, vielleicht sogar an LaMarcus Aldridge. Also der auch vielen Hatern auf jeden Fall das Maul stopft, spielt eine extrem gute Saison, ist natürlich so der größte Faktor wahrscheinlich, warum sie so gut überleben können gerade, kompensiert da viel für Kawhi Leonard, macht das gut, zeigt, dass sein Basketball, den er spielt, halt, dass der noch nicht ausgestorben ist und dass der nach wie vor funktionieren kann. Ja, und wenn du einfach so eine gute Kultur etabliert hast, dann schaffst du es auch tatsächlich, dass man 21 Spiele ohne Kawhi spielt und diese Storyline ja echt noch verhältnismäßig klein ist. Also eigentlich sollte man da tagtäglich drüber reden, ach du Scheiße, was ist mit Kawhi los, und jeder Tag mehr macht das Drama irgendwie größer. Aber es ist erstaunlich, finde ich, wie wenig darüber gesprochen wird.
Absolut, also ich meine, das ist irgendwie einer der 5 besten Basketballer der Welt gerade so ungefähr, je nachdem wie man seine Listen baut, für mich ist das absolut. Nimm den aus einem anderen Team, wenn man die Warriors mal ausklammert, weil sie halt irgendwie 2 der 5 besten haben, nimm den aus einem Team, die kollabieren normalerweise, das ist eigentlich nicht kompensierbar. So, die Celtics machen es in einer etwas weniger krassen Dimension, weil, so gerne ich ihn mag, Gordon Hayward halt noch nicht ganz das Niveau von Kawhi Leonard hat, die schaffen es aber auch, das zu kompensieren, aber bei den Spurs, ey, die sind mal eben 5 beste Defense, so Peng, ohne Kawhi Leonard. Einfach, ja, moin, weil es die Spurs sind, weil sie einen unfassbar guten Coach haben, weil sie eine unfassbar großartige Kultur haben und es halt einfach hinkriegen. Und das finde ich einfach, das kann man aber nicht hoch genug schätzen. Und nur das führt tatsächlich dazu, dass irgendwie das Einzige, was man zu Kawhi hört, so, ja, so ein bisschen nebulöse Quotes von Pop sind, der irgendwie sagt, ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, er kommt bald mal wieder, spielt so ein bisschen mit gerade, ich weiß es eigentlich auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. So, das ist so ungefähr das, was man hört zu Kawhi Leonard. Schön, dass da die Storyline nicht größer ist, die wäre sicherlich größer, wenn die Spurs nicht ganz so einen guten Rekord hingelegt hätten. Ich find's geil, ich finde diese Franchise einfach sensationell. Freue mich mega, dass auch LaMarcus Aldridge so ein bisschen, ja, Redemption bekommt. 21,9 habe ich ihm, glaube ich, attestiert als Averages für die Saison. Das sieht ganz gut aus gerade. Natürlich wird das auch sich dort wieder ein bisschen einpendeln, wenn Kawhi dann irgendwann mal wieder da ist. Aber finde ich schön, dass nach diesen ganzen Querelen von wegen, ja, vielleicht sollte ich doch nicht hier sein, vielleicht passt es doch nicht so sehr. Ey, wir müssen ihn traden. Hey, ohne Dreier kannst du als Big Man heutzutage irgendwie nicht mehr mitspielen. Bei den Spurs geht halt alles. Bei den Spurs kannst du auch, glaube ich, die Spurs würden es hinkriegen, mit 5 einarmigen Menschen eine leidlich überdurchschnittliche Defense hinzukriegen und immer noch in die Playoffs zu kommen. Wahrscheinlich wird es einfach funktionieren. Also das ist offiziell, ich in einem Line-Up mit den Spurs würde wahrscheinlich die Playoffs schaffen. Wenn ich so 20 Minuten per Game, ich oder du, also einer von uns, könntest du da reinwerfen. Wird einfach funktionieren so. Also kannst du mir nicht erzählen, dass wer auch immer da jetzt sonst so Brandon Paul oder wie auch immer sie alle heißen, da so rumlaufen und Minuten bekommen, dass das jetzt in irgendeinem anderen Team funktionieren würde. Bei den Spurs geht's und das ist einfach heftig. Ich find's großartig und wünsche mir, dass die so weitermachen.
Ja, ich kann mir das wirklich super vorstellen bei dir. Also du wärst dann für mich so, hast ja auch so minimal optische Parallelen zu einem Matt Bonner. Und dann so in der biestlichen Version von Matt Bonner wärst du dann bei den Spurs unterwegs. Also es könnte eventuell für den 8. Platz im Westen reichen. Ich glaube, in mir wäre eventuell sogar der 7. Platz drin.
Kein Kommentar, doch ein Kommentar dazu. Du musst aufhören, mir dieses Biest zu attestieren und anzukreiden, weil der gute Paul, mit dem ich ja gestern gesprochen habe, auch nochmal meinte, ah, und du bist das Biest, das Center Biest, von dem sie immer reden, ne? Und dann mich so einmal kurz im Dunkeln gemustert hat und muss man auch mal dazu sagen, er selber eine brachiale Kante und ich halt einfach so ein Stück Lauch, was da irgendwie draußen rumstand, guckt mich nur so einmal von oben bis unten an, hat sich da den Kommentar verkniffen, was irgendwie nett war, aber ich konnte die Gedanken lesen im Sinne von Biest? In welcher Sportart denn? Also was? Also hör mal auf, hier so Gerüchte zu streuen, ey. Das kommt mir nicht gut an. Dass
sich dieser Mythos so ein bisschen hält, aber mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Haben wir ja letztens festgestellt, als stramme six one and a half würde ich dich fast listen. Also das ist schon nicht ohne.
Nehme ich auf jeden Fall mit. Wir kommen mal zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder?
Ja, ich will es aber gerne vorgeben, weil das ist auch das letzte Thema, bevor wir jetzt hier aufs Quartett gehen. Und weil wir schön in so einem die ganze Zeit positive Story, negative Story sind, müssen wir jetzt natürlich kurz zum Clippers-Fluch rüber. Und auch da will ich deine Einschätzung hören. Ich habe es natürlich so ein bisschen bei YouTube schon. Ja, auf jeden Fall kommentiert die ganze Situation, um es nochmal kurz zu erklären. Blake Griffin wegen einer Innenbanddehnung, Zerrung, wie auch immer man es will, wird jetzt bis zu 2 Monate ausfallen. Wir reden da jetzt doch dann schon von 25 bis 30 Spielen. Und ja, die Saison ist definitiv gefährdet. Ich habe bei YouTube da natürlich schon über alle Szenarien gesprochen, die jetzt einem da so in den Kopf kommen. Da redet man von einem DeAndre Jordan Trade. Sein Vertrag läuft aus in der kommenden Saison. Er hat zwar eine Player Option, die er aber wahrscheinlich nicht ziehen will. Und dann, ja, gibt's viele Sachen. Also was machen die Clippers jetzt? Meinst du, sie haben irgendwie eine Chance mit dem Teodosic, mit dem Gallinari, der jetzt so, die beiden sollen in den nächsten 5 bis 10 Spielen zurückkommen? Schaffen sie es irgendwie, diese Zeit zu kompensieren, dass danach noch ein Playoff-Run irgendwie drin ist? Oder muss man langsam damit rechnen, dass die Clippers den Rebuild einleiten?
Ich weiß nicht, ob sie den Rebuild einleiten, also ob da auch in den entscheidenden Positionen die Verantwortlichen sitzen, die das tatsächlich auch machen, die auch bereit sind, das zu machen, die so eine Entscheidung auch treffen. Aber wenn du mich fragst, ob die Clippers noch Chancen auf die Playoffs haben, für mich ein ganz eindeutiges Nein. Das ist für mich in keiner Welt denkbar, wenn dir Blake Griffin ausfällt. Jetzt haben sie 3 in Folge gewonnen, wahrscheinlich sind sie besser ohne Blake, das ist natürlich Schwachsinn. Aber die Clippers ohne Blake Griffin, ohne Patrick Beverley, absolut keine Chance. So gern ich irgendwie einen Teodosic mag, der hat auch noch nicht wirklich beweisen können, dass er irgendwie in der NBA wirklich über einen langen Stretch ein überdurchschnittlicher Point Guard sein kann, der er sein müsste, um da irgendwie einen Turnaround hinzukriegen. Gallo ist halt Gallo, hatte bisher keine gute Saison, ist andauernd verletzt. Also damit jetzt zu rechnen, dass der irgendwie jetzt noch 3-4 Spiele ausfällt und dann die letzten 50 einfach mal so durchzockt und das irgendwie alleine trägt, keine Chance. Und wenn man mal in die Standings guckt, und dann war das ja von Beginn an, schon vor der Saison, selbst mit einem Blake Griffin, schon waren die Clippers ein Team, was da um die Plätze kämpfen musste, die man jetzt nicht unbedingt als absolut sicheren Lock da reingeschrieben hat. So, du hast die Rockets, die Warriors, die Spurs, die klar durch sind. Die Blazers weiß ich noch nicht, muss man nochmal schauen. Für mich die Timberwolves sind auch ein klares Playoff-Team. Und dann hast du halt die Blazers, die Nuggets, die Pelicans, die Jazz und die OKC, die von hinten da noch reinrutschen werden. Und mit denen sollen sie sich dann um den Platz irgendwie kämpfen. Die Nuggets, ja, jetzt ohne Paul Millsap, keine Ahnung, vielleicht sind die ein bisschen attackierbar. Aber ganz ehrlich, wenn ich wetten sollte, ob es eher die Nuggets, die Pelicans oder die Jazz in die Playoffs schaffen als die Clippers oder die Blazers, würde ich in jedem Fall sagen, yo. Also die Clippers sind für mich leider Gottes raus aus dem Thema. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dafür ist da auch einfach zu viel Tiefe verloren gegangen, das ist einfach nicht gut genug, also gerade im Westen, auch wenn er hinten auf den hinteren Plätzen vielleicht nicht so kompetitiv ist, das wird nicht lang, ob sie es dann wirklich einreißen, weiß ich nicht, ist die nächste Frage, die kluge Entscheidung wäre das vermutlich, zumindest die Andre dann zu verschiffen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was wir dafür noch kriegen. Und bauen irgendwie ein bisschen neu auf. Ich sehe das in der Franchise-DNA und auch an der Personalie Doc Rivers jetzt nicht so unbedingt verankert, zu sagen, jetzt ja werfen wir hier das Handtuch und sagen, nee, komm, ey, jetzt müssen wir irgendwie neue Wege gehen. Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube, ich würde es für die richtige Entscheidung halten. Es sei denn, die hauen jetzt eine absolute Streak raus. Aber sind wir mal ehrlich, also wie sollen die denn jetzt in 30 Spielen ohne Blake, die müssten sie ja schon Minimum 20 und 10 gehen, damit das irgendwie realistisch ist. Und das sehe ich einfach beim besten Willen nicht.
Ja, 20 und 10 ist ein bisschen übertrieben. Also wenn sie 500er Ball halten, dann sind sie, glaube ich, noch in Reichweite. Weil das muss man dazu sagen, eigentlich bin ich halt auch dieser festen Meinung, dass es nicht machbar sein sollte im Westen. Aber ich schaue da dann halt auch doch auf viele Teams, denen ich halt auch zutraue, dass sie über den nächsten 20, 30 vielleicht so ein bisschen strugglen. Also ich sehe jetzt nicht kommen, dass die Nuggets voll durchladen. Dann hast du ein Pelicans-Team, was für mich nach wie vor ein Fragezeichen ist. Was mit den Jazz weiter passiert, weißt du auch nicht genau. Die Clippers sollten dann irgendwann sich mal zusammenreißen. Ich habe mir bei YouTube ja eigentlich schon geschworen, ich möchte nicht mehr über sie reden, weil sie mir tierisch auf den Sack gehen. Also, na, mal gucken, müssen wir mal schauen. Also, ich glaube, dass sie ein spannendes Team sein werden. Die könnten auch Sneaky League Pass Team geil sein. Also, wenn dann wirklich ein Milos Teodosic den Ball in die Hand bekommt und die dann einfach ballern werden. Bisher waren die 3 Siege ja alle noch mit Blake Griffin. Also, noch haben wir nicht gesehen, wie es ohne Blake Griffin aussehen wird. Aber gerade jetzt dann auch noch in der Phase, wo auch noch die anderen beiden fehlen werden. Alter Schwede, was soll das für ein Basketball sein? Also, Fantasy-Besitzer von Lou Williams können sich, glaube ich, freuen. Der wird einfach ballern ohne Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass der mal so ja, 35 plus über die nächsten Spiele auflegt, weil irgendeiner muss ja werfen. Austin Rivers, keine Ahnung, ob der vielleicht auch noch ein bisschen Spaß haben wird. Aber eigentlich sollte es nicht reichen. Hast du schon völlig recht. Also dafür müsste DeAndre Jordan komplett überpacen und überperformen und dann müsste der Rest irgendwie auch noch stimmen. Also da fehlt dann zu viel Tiefe und dann mal schauen. Ich finde den Rebuild eigentlich auch charmant und interessant, weil du halt echt doch große Fragezeichen hast. Ich weiß nicht, wie es beim DeAndre Jordan aussieht. Also ich schätze die Clippers schon so ein, dass sie ihm wahrscheinlich den Max-Deal geben würden. Dann hätten sie wahrscheinlich eine gute Chance, ihn zu halten, weil viele andere Teams tun das vielleicht dann eher mit Bauchschmerzen, aber ich würde DeAndre, also ich schiel da ja auch immer wieder zu den Cavaliers, also ich bin eigentlich ein Fan von Lauf auf der 5, aber so ein DeAndre Jordan bei den Cavs fände ich irgendwie auch ganz charmant, ob die Cavs da bereit sind für diesen kleinen Gamble und wie gesagt, Free Agent 2018, da den Brooklyn-Pick zu dangeln, weiß ich auch nicht, aber es wird eine sehr, sehr spannende Phase bei den Clippers.
Ja, das absolut. Da siehst du mal, dass ich die letzten Tage nicht ewig viel gesehen habe, weil ich dachte, dass bei den Wins, die sie jetzt haben, die 3, dass da Blake schon bei 1 oder 2 raus war. War ja anscheinend nicht. Also gut zu wissen an der Stelle. Ob sie wirklich 20 und 10 gehen müssen, weiß ich nicht, aber ich glaube schon in der Richtung. Ich rechne jetzt nicht damit, dass die Teams auf Platz 7 und 8, die da gerade sitzen, irgendwie massiv durchzünden werden. Aber die Clippers waren halt auch mit Blake jetzt nicht irgendwie klar über 500-Team. Und ganz ehrlich, die OKC werden da noch vorbeiziehen. Dann bist du im imaginären Standing gerade Zehnter. Das heißt, du musst dann an zwei Teams vorbei. Und so gern ich die Clippers mag und so sehr ich es ihnen von mir auch gönnen würde, die Fantasie, dass sie an zwei aus Portland, Denver, Pelicans, Jazz vorbeikommen in einer Phase ohne einen Blake Griffin, ohne einen Patrick Beverley, einfach mit einem Team, was nicht genug da hat, das sehe ich nicht. Und gerade DeAndre Jordan durchladen, ja, wie denn? Also ich meine, gibt wenig Spieler, die so abhängig davon sind, irgendwie in den vernünftigen Situationen gefüttert zu werden wie DeAndre. Was willst du machen? Willst du ihn aufposten lassen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das
muss ich auf jeden Fall nicht an.
Ja, das gucke ich mir mit Sicherheit nicht an, wie DeAndre Jordan irgendwie 12 Post-Ups per Game bekommt. Das möchte ich mir nicht geben. Ich
gerne bei zu.
Ja, ich gucke ihm da auch gerne bei zu, aus dem Entertainment-Faktor. Aber wenn das dann dazu führen soll, dass ich dann auf einmal ein klar über 500-Team im Westen sein soll, dann gute Nacht. Also ich würde es ihnen wünschen, ich würde es ihnen gönnen, aber ich sehe es tatsächlich nicht kommen, dass das wirklich reichen kann.
Ja, also wird ein Faktor sein, wie halt wie anderen Teams das so machen. Also aktuell redet man da auch so selbstverständlich bei den Portland Trailblazers. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob die real sind. Also wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, müssen wir uns die, glaube ich, auch nochmal angucken. Da ist es ja wirklich absolut spektakulär.
Quantitätsfans, Mann.
Ja, die sind einfach jetzt wirklich, also das, was, da habe ich ganz klar gesagt, ich sehe das als absolut unrealistisch an, dass sie diese Pace halten können, weil sie waren ja auch schon zum Saisonende mit einem Jusuf Nurkic, waren sie ja schon ein gutes Defensive-Team. Und das haben sie jetzt einfach etabliert. Also sie sind jetzt über das erste Viertel der NBA-Saison eins der besten Defensivteams. Und das ist, wie gesagt, völlig verrückt. Und Damian Lillard, könnte man sagen, spielt ja bisher wahrscheinlich die schwächste Saison aus den letzten 3, vielleicht sogar 4 Jahren. Und CJ McCollum macht das überragend, weil er es nicht leicht hat. Der spielt extrem viel mit den Bank-Lineups und trägt die da viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass keiner von beiden irgendwie richtig krank am Performen ist. Und Jusuf Nurkic spielt eigentlich auch fast eher unter seinen Möglichkeiten und enttäuscht da eher. Und das ist wirklich völlig verrückt. Die spielen aktuell die Spiele mit einem Shabazz Napier zu Ende. Also die spielen echt dann Three-Guard-Lineups, sind eigentlich total dünn besetzt. Viel Aminu hat viel gefehlt und es steht 13-8. Also Gott, mein Kopf explodiert hier fast.
Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen in Ruhe durchanalysieren, gerade weil sie auch defensiv ein bisschen was rein taktisch anders verteidigen als vorher. Man darf nicht vergessen, so Strength of Schedule, Hilfe, also die Schwierigkeit des Spielplans, um es mal auf ganz Deutsch zu machen, ist ein Faktor, wenn die Sample Size relativ klein ist, und da sind die Blazers tatsächlich bisher das Team, was den tatsächlich auch mit ein bisschen Abstand leichtesten Schedule der Liga hatte bisher. Insofern ist das wahrscheinlich auch noch nicht so hundertprozentig repräsentativ, aber die sind schon, ja, weiß ich nicht, wie legit, bin ich mir auch noch nicht sicher. Ob sie wirklich ein klares Playoff-Team sind, da mache ich auch noch ein Fragezeichen ran.
5,5 auf einer Legit-Skala 1 bis 10.
Ja, würde ich auch sehen. Die haben halt im Moment das Glück, dass auf den konkurrierenden Plätzen nicht so ewig viel Druck kommt. Also gerade die Nuggets, die Pelicans, die Jazz, irgendwie bei Denver weiß man nicht so ganz genau, wie es ohne Paul Millsap dann weitergeht. Die werden da irgendwie vermutlich kämpfen müssen, um reinzurutschen, ist zumindest mein Gefühl. Die Pelicans sind halt die Pelicans, da weißt du sowieso nicht wirklich, was Sache ist. Utah ohne Rudy ist ein Problem, haben jetzt einen ganz guten Run, gerade mit 3 Wins in Folge, aber da sind schon viele Teams, die da auch nur so um und bei 500 rumhovern. Und wenn Portland da jetzt, ja, vielleicht so diesen kleinen Lauf, den sie gerade haben, noch so ein bisschen raussqueezen können, dann noch irgendwie 2-3 Wochen so diesen Rekord von wirklich relativ klar über 500 halten können, dann können sie sich da schon reinsneaken. Und wenn die Defense wirklich auf dem Niveau weiter ballern kann, dann ist das halt eh ein gutes Team. Ich traue dem Brat noch nicht, aber das sollten wir mal wirklich ein bisschen ausführlicher analysieren, weil das schon spektakulär ist. Also ich glaube, wer Geld gesetzt hat, dass Portland nach, was haben wir, 20 Spielen ungefähr, Platz 2 im Defensive Rating irgendwie dazu bieten hat, nur ganz knapp hinter den Boston Celtics und das wirklich mit sensationellen Werten, der wäre ein reicher Mann. Also das habe ich so nicht kommen sehen mit diesem Backcourt, vor allem der defensiv halt einfach nicht so ewig gut ist. Also muss man sagen, ein bisschen verfrüht, aber auf jeden Fall Shoutout an Portland. Ich weiß gar nicht, ob wir Portland-Fans in der Community haben. Ist irgendwie an mir bisher völlig vorbeigegangen.
Wir werden immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir tendenziell eher so ein bisschen Portland-Hater sind vielleicht.
Ja, das stimmt.
Weil wir natürlich viel über die Defizite geredet haben und vor allen Dingen auch viel über das, ja, über das Personalmanagement und was dafür Verträge ausgehändigt wurden halt bei Portland. Das ist nun mal ein Problem, aber dazu muss man ja auch nochmal sagen, so schön sich der vierte Platz liest, die große Storyline jetzt auch des ersten Quartals war ja einfach auch ein bisschen, dass der Westen gerade auf den Positionen 4 bis 10 einfach erschreckend schwach ist bisher. Also ich glaube, Philly könnte, ja, wäre für mich aktuell wahrscheinlich das viertbeste Team im Westen, also auch die Wolves an 5. sind da nach wie vor so ein bisschen glücklich unterwegs und wesentlich besser unterwegs, als sie eigentlich sein sollten, weil ich schaue da natürlich auch immer wieder rein und finde ich echt erschreckend, wie die da sich immer wieder die Wins rausgrinden, obwohl da auch viel noch nicht gut aussieht. Aber das wird sich auch alles noch korrigieren. Im Osten überperformen dann natürlich auch tendenziell vielleicht noch ein, zwei Teams und gerade sowas wie OKC, die werden sich noch berappeln. Denver müssen wir jetzt mal schauen, wie sie es echt machen ohne Paul Millsap, aber wenn die wieder in ihren alten Modus reinbekommen mit viel, viel Jokic, kann das auch mal passieren und Utah, ja, auch spannend auf jeden Fall. Erstmal Shoutout auf jeden Fall auch an Utah, dass sie es jetzt ohne Rudy, ja, sie schaffen es irgendwie, sie grinden sich da weiter durch, die Defense bestimmt natürlich drei in Folge jetzt auch gewonnen, machen da echt einen super Job, das jetzt irgendwie zu kompensieren, dann bin ich natürlich hoffnungsvoll, dass sobald Rudy wieder da ist, sie da echt nochmal ein bisschen Pace aufnehmen können und sich da klar etablieren irgendwo auf 6-7.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch einfach offiziell auf jedem Hype-Train für Joe Ingles. Weniger sportlich, das auch ein bisschen, aber einfach persönlich. Das ist einfach, das hat, glaube ich, schon irgendwo jemand mal gesagt. Das möchte ich mir jetzt keine Credits für einheimsen. Aber das ist der legitime Nachfolger von Boris Dior in jeglicher Hinsicht. Also einfach ein massiv geiler Macker. Und ich wünsche dem nur das Beste. Von daher soll der komplett zünden und Utah in die Playoffs tragen. Da bin ich glücklich.
Das ist geil. Dann sind wir jetzt durch hier mit unserem Basketball-Segment, werden gleich jetzt Quartett spielen und später hauen wir noch einmal kurz die großen 5 durch. Bist du eigentlich vorbereitet?
Nein.
Das ist super. Und ansonsten, ich weiß auch, ist jetzt 21.04 Uhr. Ich muss dringend noch zu Penny, weil der hat renoviert. Ich bin richtig gespannt. Ich habe jetzt einen richtigen Luxus-Penny, glaube ich, direkt vor der Nase.
Das Luxus-Penny ist, glaube ich, auch so ein Oxymoron, glaube ich, nennt sich's. Ich bin mir ja nicht sicher. Wir sollten hier keine Fake News verbreiten. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich ist es auch ein Paradoxon. Lass es einfach so stehen.
Wechseln wir jetzt über zum NBA-Quartett und ich habe schlechte Neuigkeiten. Meine Handschrift, weißt du ja, wie schlecht die ist. Dann habe ich hier einen extrem kleinen Zettel. Ist
nicht schon wieder.
Ich muss das Handylicht rausholen. Und weil ich es ja dir schon vor 2 Tagen vorbereitet hatte, weil eigentlich wollten wir da schon die Episode aufnehmen, nur dann hatte ich leider dieses kleine Dilemma, dass ich mein Portemonnaie irgendwo in einer Kölner Straße verloren hatte und dann da irrend rumgelaufen bin stundenlang und so die Episode ausgefallen ist. Das muss man auch mal transparent sein, was für Scheißgründe da momentan zu führen,
ja,
dass wir da irgendwie keine Episode aufnehmen konnten. Und deswegen musste ich halt nochmal Stats korrigieren, weil NBA-Quartett, um es ja mal zu erklären, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich mache erstmal ein Spiel, und dann machst du. Warte, jetzt muss ich auch noch finden. Mann!
Ich spiele LeBron James, der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle, der ist von 0 auf 100 in 1,7 Sekunden.
NBA Quartett.
Dann übernehme ich an der Stelle mal, besser ist es, glaube ich, für uns alle. NBA Quartett, für diejenigen, die es nicht kennen sollten, eine unserer Gaming-Rubriken, von denen es mittlerweile fast 10, glaube ich, gibt, wenn man alle irgendwie mit reinzählt. Eine der ersten, die wir erfunden haben. Es ist relativ simpel. Die meisten von euch werden früher mal so ein Autoquartett oder ähnliches gespielt haben, wo jeder seinen Kartenstapel hat, die oberste Karte zieht und halt sagt, was weiß ich, ich nehme Hubraum 9411 und der andere muss seine Zahl angucken und wer es richtig hat, beziehungsweise wer den besseren Wert hat, der kriegt den Punkt. Und so funktioniert auch NBA Quartett. 2 NBA-Spieler treten dabei gegeneinander an in 5 Kategorien. Es gibt ganz simpel Points per Game, Rebounds per Game, Assists per Game. Und damit es auch ein bisschen um Effizienz geht, die beiden relevanten Quoten, also die Field Goal Percentage und die Freiwurfquote. Das sind die 5 Kategorien, wo sie gegeneinander antreten. Die Aufgabe von mir ist es gleich, ja, zu predikten, beziehungsweise bestenfalls zu analysieren, wie dieses Matchup ausgeht. Also von 5-0 bis 0-5 ist alles möglich. Und ich kriege einen Punkt, sollte ich mit dem Gesamtstand richtig sein. Völlig egal, ob ich die einzelnen Kategorien richtig einsortiere, was ich natürlich irgendwie versuchen werde. Aber es ist im Prinzip irrelevant, solange ich das Endergebnis richtig habe. Habe ich einen Punkt, 5 Ausgaben wird es davon geben. Im besten Fall kann ich also 5-0 gehen. Bin sehr gespannt, es wird schwierig. Ich hoffe, dass ich ein bisschen das nötige Glück habe und bin gespannt auf die erste Paarung.
Ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt an und ich schmeiß die ersten beiden Jungs in den Ring. Es treten gegeneinander an Tyreek Evans und Kyle Lowry.
Eieiei, spannend. Über den guten Tyreek vorhin schon geredet. Habe ich in einer meiner Fantasy-Ligen. Das ist immer wichtig. So, da kann man dann so ein bisschen Anhaltspunkte sammeln. Bei Lowry bin ich mir nicht sicher. Also lass uns mal überlegen, wo Tyreek Evans gerade unterwegs ist. Also was so reine Points per Game angeht, ist der mit Sicherheit irgendwo zwischen... Boah, ist der schon 20-Point-Scorer? Ich glaube nicht ganz, aber irgendwie so 18, 19, irgendwie die, in der Range ist er auf jeden Fall unterwegs. So, Rebounds, der reboundet nicht so verkehrt. Kyle Lowry natürlich auch nicht, bin ich mir nicht sicher. So, da er jetzt ja auch in letzter Zeit so ein bisschen den quasi Point Guard geben musste, weil einfach nicht viel da ist, wird er da auch nicht verkehrt sein, was die Assists angeht, aber da sollte Lowry trotzdem die Nase vorn haben. Also geben wir denen erstmal die Assists in Richtung Kyle Lowry. So, der sollte da deutlich besser sein. Dann haben wir die Punkte. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, original, dass da Tyreek Evans vorne sein sollte aktuell. Kyle Lowry jetzt nicht der überpotenteste Scorer und bei den Raptors geht halt im Moment auch sehr, sehr viel über DeRozan. Also das sollte dahin gehen. Rebounds bin ich mir heftig unsicher, habe ich gar keine Ahnung. Field Goal Quote, also Tyreek Evans, wie gesagt, ich habe ihn bei Fantasy, ist massiv, massiv effizient. Der, also 50% wird er nicht schießen, aber also absolutes Career Year muss das sein. Ich bin mir relativ sicher, dass er da vorne sein sollte, einfach weil er echt gut unterwegs ist gerade. Und dann geht's los, Freiwurfquote, keine Ahnung.
Scheiße, habe ich noch gar nicht erwähnt, tut mir leid. Also na? ich hab das abgeändert heute, ich hatte keinen Bock auf Freiwurfquote. Also die fünfte Kategorie ist die True Shooting Percentage und nicht die
Freiwurfquote. Nicht dein Ernst. Ah, großartig, dass ich die Info noch bekomme. Okay, dann rekapitulieren wir nochmal kurz. Die Assists habe ich ganz klar bei Lowry, die Punkte habe ich bei Tyreek Evans. So, dann haben wir da ein schönes 1-1. Die Field Goal Quote habe ich auch bei Tyreek Evans, haben wir ein 2-1. Die True Shooting Percentage habe ich dann, ja, die habe ich dann in der Konsequenz auch bei Evans, weil er auch seinen Dreier einfach richtig gut trifft. Das macht nur Sinn. Und dann haben wir die Rebounds. Tja. Beide für Guards wirklich gute Rebounder. Wie viel fressen die Bigs bei den Raptors? Übrigens, mal wieder, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Valanciunas, ich fange schon wieder an zu weinen. Ich habe jetzt wieder angefangen, ihn in Fantasy League zu droppen, weil mir dieser Timeshare mit fünf anderen Bigmen einfach komplett auf den Sack geht. Das ist so trist. Der spielt 30 Minuten, produziert 35 und 19 und die Nacht danach DNP-Coach-Decision. Ja, okay. Nee, mach ruhig. Also, ich habe da keine Lust mehr drauf. Von daher, glaube ich, Lowry ist wirklich ein guter Rebounder. Die gebe ich zu Lowry und 4-1 wäre mir zu krass. Von daher bin ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, angekommen bei einem 3-2 für Tyreek Evans. Verrückt. Schade eigentlich.
Ist leider falsch. Du warst eigentlich auf einem ganz guten Dampfer. Die Punkte gehen an Tyreek Evans. 18 zu 16,7 steht es da. Lowry, ja, wirklich sehr langsam die Saison gestartet. Hat er jetzt langsam so einen Upswing, also arbeitet sich langsam wieder Richtung 20 hoch. Die Rebounds gehen an Kyle Lowry ebenfalls. Also ist da einfach, was die Point Guards angeht.
True Shooting?
Im elitären
Bereich. Wegen der Freiwürfe?
6,3. Lass mich ausreden! Die Assists gehen ebenfalls an Kyle Lowry. 7 zu 3,5. Doppelt ihn da also auf. Jetzt sind wir bei der Field Goal Quote und die geht sehr deutlich an Tyreek Evans. 49,3 zu 45,6. Aber als True Shooter macht Kyle Lowry natürlich aus. Er kommt wesentlich öfter an die Linie, ist da einfach extrem gut. Den Dreier nimmt er vor allen Dingen mehr. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Tyreek Evans trifft seinen zwar gut, aber einfach deutlich mit weniger Volumen. Deswegen führt das dazu, dass der True Shooting Wert deutlich an Lowry geht. 63 zu 59. Dementsprechend ein 3-2 für den Mann von den Toronto Raptors.
Das ist sehr ärgerlich. Da muss er aber Sneaky ja wirklich ein absolutes Career hier von der Linie haben. Also, weil er war immer ein guter
Freiwurfschütter. Kannst du gerne gleich mal nachgucken. Mach dir mal
nie so überragend. Mann ey.
Damit es auch wieder besser aussieht. Zweiter Durchgang. Wir gehen rüber zu den Big Men. Zwei ganz interessante Jungs treten da gegeneinander an, weil es nämlich die Stash Bros sind. Die Best Buddies, die ehemaligen Thunder Buddies, Stephen Adams und Enes Kanter.
Ach Gott, ey. Das ist doch wieder, Mann ey. Aber wir bleiben trotzdem bei True Shooting dann als fünfter Kategorie, nehme ich an, ne?
Ja, das
also
ist so.
Also die Kategorien bleiben.
Ja, okay.
Also wir in unserer gemeinsamen Fantasy-Liga, da habe ich uns ja Enes Kanter eingesackt, was ein verdammt guter Move war. Trotzdem läuft es bei uns nicht so wirklich gut. Können wir auch mal ein Update geben. Also das ist irgendwie ein bisschen eine schwierige Saison gerade. Fangen wir doch mal an mit den Punkten. Die müssen relativ bzw. sehr, sehr deutlich an Enes Kanter gehen, weil einfach Stephen Adams da nicht so der Riesenscorer ist. Das sollte relativ deutlich sein. Dann haben wir die Rebounds, die müssen auch an Kanter gehen. Das ist wirklich seine absolute Kernkompetenz, sind halt so Deadlines 20, 14, 0, 0, 0, 0, 0. So, ansonsten kommt halt nicht viel, von daher Fantasy-mäßig auch echt schwierig, aber so Double-Double-Maschine ist er eigentlich schon. Von daher bin ich da beim 2-0 angekommen. So, dann haben wir, was haben wir noch? Assists, ja, Assists, das ist ja wieder großartig. Das ist wieder so ein Ding, ne? Big Man Assist, in dem Fall geht dann halt wieder so 1 zu 0,7 aus. Herzlichen Glückwunsch. Also absolut keine Ahnung, wer da vorne ist. Weiß ich nicht. Mach ich einen Haken ran? Weiß ich nicht. Dann haben wir Field Goal Percentage. Da werden sie beide sehr effizient sein. Beide jenseits der 60%, würde ich einfach mal behaupten. An wen die geht, weiß ich noch nicht. Also auch, geben wir mal 1 in jede Richtung. Dann bin ich bei einem 3-1 angekommen für Enes Kanter, wenn ich das einfach splitte, weil ich weiß es nicht besser. Und dann sind wir bei der True Shooting Percentage, wo natürlich die Freiwürfe eine Rolle spielen. So. Und da muss Enes Kanter klar die Nase vorn haben, was die Quote angeht, weil er einfach ein guter Big Man ist, was Freiwürfe angeht. Also nicht elitär, aber schon ordentlich, tut da nicht weh, fantasymäßig. Ich glaube, Field Goals sind relativ dicht beieinander. Dreier schießen sie beide praktisch nicht und ich glaube, Kanter bei den Knicks auch praktisch gar nicht mehr. Von daher bin ich, wäre ich beim 4-1 angekommen, das fühlt sich ein bisschen heftig an. Das fühlt sich sehr heftig an, aber weil ich es mit den Assists nicht besser hinkriege und es einfach nicht weiß, mit der Field-Goal-Quote auch nicht weiß, muss ich die einfach aufteilen und hoffe, dass das Glück meins ist und gehe auf ein 4-1 für Enes Kanter. Ach Mann, das ist so ätzend.
Tut mir leid. Es sah nicht schlecht aus, du hast es wieder gut gemacht, aber das ist eben hart bei NBA-Quartett. Nur eine falsche Sache, dann kannst du auch ganz gut mal daneben gehen. Es ist tatsächlich der Sweep. Das Ding geht 5-0 an Enes Kanter. Die Punkte deutlich, 14,1-12. Die Rebounds, Enes Kanter liefert da ja gerade ein Michael Dublé. 10,4.
Oh Gott. Wo hast du das denn her?
Das war jetzt tatsächlich spontan, ich weiß auch nicht.
Wirklich? Versprich mir einfach, dass du niemals Texter oder PR-Berater wirst. Lass es einfach bleiben. Michael Dublé. Oh Gott, ich bin so müde.
10,4 Rebounds zu 8,1 Rebounds. Die Assists, das ist natürlich ein Spektakel. 0,8 zu 1,3 bei Enes Kanter. Dürfte ein Career-High sein bei Enes. Also ein echter Playmaking-Center geworden. Field-Goal-Quote, Enes Kanter einfach wahnsinnig gut unterwegs. 64,3%. Also der Mann lädt einfach durch. Wir haben ihn ja vor 2 Wochen, glaube ich, schon einen Shoutout gegeben. Das Shoutout steht noch. Also macht da einen fantastischen Job. 61,3 sind es nur bei Steven Adams. Das ist ja ein relativ schlechter Wert bei ihm und führt natürlich auch dazu, hast du ja eben gesagt, Kanter der bessere Freiwerfer. Die 0,3 Dreier, die Kanter nimmt, helfen ihm wahrscheinlich auch noch ein bisschen. 68% bei Kanter, auch ein sensationeller Wert natürlich. Steven Adams war auch gut unterwegs, aber 63% reicht nicht. Von daher 5-0 und 0-2 für dich.
Diese scheiß Big Man Assists, die sich irgendwo zwischen einem halben und einem ansiedeln. Das ist echt einfach nur so ein Münzwurf. Ärgerlich, aber machen wir weiter. Ich glaube, ich drehe das Ding noch. Bin guter
Dinge.
Jetzt
wird's nicht weniger spannend, weil wir sind natürlich mal wieder bei deinem Herzensspieler oder eigentlich bei 2 Herzensspieler von dir. Es treten in den Ring Jimmy Butler gegen Paul George.
Ach, das ist doch wieder so, das hatten wir bestimmt auch schon mal, das Matchup, weil es einfach so spannend
100%.
Ist. 100%. Relativ ähnliche Jungs, wenn man so will, ist natürlich jetzt für mich absolut fies, weil ich natürlich mit Jimmy Fieber, ich bin geneigt einfach zu sagen, 5-0 komm, mach zu das Ding so, aber es ist auf jeden Fall nicht Realität. So,
das kann ich dir schon mal verraten, 5-0 für Butler geht es auf jeden Fall nicht aus.
Ja, fangen wir mal mit den Punkten an, das sollte eine klare Sache sein, die werden bei PG landen in diesem Jahr, weil Jimmy da, haben wir ausführlich drüber gesprochen, zwar jetzt im Moment eine Phase hat, so die letzten 5-6 Spiele, wo er wieder besser reinkommt, oder was heißt wieder besser, wo er besser reinkommt, aber das ist deutlich unterhalb der 20 und die sollte bei Paul George schon vorne stehen, insofern gehen die relativ klar, glaube ich, an PG. Dann haben wir die Rebounds. Boah, die werden auf jeden Fall eng sein. Beides gute Rebounder für ihre Position. Das ist schon ordentlich. Wie viel spielt PG auf der 4? Nicht so endlos viel wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber doch vielleicht doch. Schwierig. Assists sollten bei Jimmy sein. Also auch wenn er da dieses Jahr nicht so gut unterwegs ist wie letztes Jahr und das Playmaking da nicht hundertprozentig bei ihm liegt. Jetzt die Spiele ohne Jeff Teague sollten ihm ein bisschen was gebracht haben. Also die gebe ich zu ihm. Damit bin ich bei einem 1-1 angekommen. So, haben wir die Field-Goal-Quote, da war der gute Jimmy auch nicht gut unterwegs, muss man mal sagen, aber auch nicht katastrophal, weil das Volumen natürlich auch ein bisschen geringer geworden ist und Paul George ist natürlich eine der Storylines, über die wir noch nicht, glaube ich, episch viel gesprochen haben, aber so die Big Three bei OKC, alle solide ineffizient, also zumindest was so, ja, wenn drei aus fünf irgendwie wahrscheinlich alle klar unter 45% schießen, ist das schon mal mittelmäßig, wenn die halt irgendwie 3/4 deiner Shots nehmen, von daher gebe ich das mal zu Jimmy. Dann haben wir True Shooting, so, wo natürlich der Dreier eine ordentliche Rolle spielt, den er viel weniger nimmt als Paul George. An der Linie sollte Jimmy die Nase vorn haben. Die Attempts, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sind bei Jimmy runtergegangen, sind aber auch bei Paul George runtergegangen. Das ist verdammt schwierig. Mann. Also, wo war ich denn angekommen? Ich war angekommen bei Punkten zu Paul George, Quote zu Jimmy ist ein 1-1, Assist zu Jimmy ist ein 2-1. True Shooting. Durch den Dreier von Paul George, den er gut trifft, könnte das bei ihm landen. ich weiß es nicht. Nee, komm, ich mach's wieder wie letztes Mal auch. Ich weiß es nicht besser, mach wieder den Split und sage 3-2 für Jimmy B. Das ist doch ätzend.
Ey, dieses Geräusch ist einfach schön. Es wird auch von Mal zu Mal irgendwie besser. Also,
oh, das ist so ein Fail-Geräusch. Mann.
Ja, so heißt es tatsächlich auch. Also wenn man es eingibt, Fail Sound Effect. Ja, das Ding geht leider 3-2 an Paul George. Also denkbar knapp. Du lagst gut dabei, Punkte deutlich an George. Jimmy ja nur bei 17,5 aktuell. Rebounds gehen knapp an George mit knapp 6-5,5. Die Assists an Jimmy, die Field Goal Percentage an Jimmy, da ist Paul George ja aktuell doch ein bisschen schwächlich unterwegs mit 42,2. Aber du hast es eigentlich richtig analysiert und hast es ja eigentlich auch so gesehen. Die True Shooting Percentage dann doch vermehrt wegen der Dreier. 54-5, was ja auch nur ein leicht überdurchschnittlicher Wert ist bei George, zu 53,7%, womit Jimmy Butler ziemlich genau beim durchschnittlichen Wert der NBA-Spieler ist.
Ja, das Ding gewinne ich heute wohl nicht mehr. Fürchte ich.
Nö, das ist jetzt ausgeschlossen, aber du musst jetzt natürlich noch Ergebniskorrektur hier betreiben und eventuell haben wir dann noch die Chance, falls
ich denke du jetzt.
Gehst, das Ding ganz rauszulöschen.
Ich denke.
Dann ist die Episode halt eventuell nur 37 Minuten lang. Also geben wir uns mal Mühe und jetzt wird's auch spannend, weil die Jungs durften zumindest in einer Saison nebeneinander spielen. Jetzt sind sie Konkurrenten und es ist ganz interessant, weil sie ja eine ähnliche Rolle jetzt spielen, beziehungsweise der eine hat für den anderen übernommen. Es treten in den Ring Avery Bradley, der jetzt bei den Pistons rumläuft, und Jaylen Brown.
Oh, sehr spannend, sehr spannend. Natürlich auch zwei Jungs, die hier, glaube ich, ausreichend Airtime bekommen haben, einfach weil wir sie beide gerne mögen. Schwierig, auf jeden Fall schwierig. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Unterschied oder ähnliche Rollen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Die Punkte sind für mich trotz des massiven Sprungs bei Jaylen Brown, also kann man nicht oft genug sagen, was für ein Shoutout der Mann sich verdient hat, die müssen trotzdem eigentlich bei Bradley sein. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr so krass gut unterwegs, aber so um und bei 16 muss er eigentlich immer noch sein, vielleicht ein bisschen mehr, das sollte reichen. Die Rebounds. Avery Bradley ist eigentlich ein guter Rebounder, ein ordentlicher Rebounder zumindest. Jaylen Brown allein dadurch, dass er irgendwie auch viel dann hier und da mal auf der 3 rumjodelt, dann sollte er da eigentlich mehr Rebounds einsacken. So reine Minutes per Game ist ja auch mal wieder so ein Ding. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich unterwegs mittlerweile. Das ist auch nicht wirklich Anhaltspunkt. Gebe ich mal zu Jaylen, bin ich beim 1-1. Assists müssen eigentlich... Oh Gott, müssen sie? Ja, weiß ich gar nicht, ob sie müssen. Hätte ich jetzt impulsiv erstmal direkt auch zu Avery Bradley gegeben. Aber natürlich so dieses, ja, mit sehr flachen Hierarchien gespicktes Celtics-Team, was den Ball gut bewegt. Puh, da können die auch mal schnell weg sein. Gebe ich trotzdem erstmal zu Bradley. Dann sind wir bei Field-Goal-Quote. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beide ähnlich unterwegs, so ordentlich effizient, nicht übertrieben, aber nicht verkehrt. Und dann haben wir True Shooting. So den Dreier sollten sie beide wahrscheinlich in einem ähnlichen Volumen nehmen. Wahrscheinlich auch ähnlich treffen, irgendwas über 40. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von beiden da so krass am Zünden ist dieses Jahr und irgendwie 48% schießt, das wäre bitter. An der Linie hat der gute Jaylen dieses Jahr so ein bisschen seine Problemchen. Von daher würde ich die True Shooting mal zu Avery Bradley rüberreichen, der sich dann in meiner Welt auf jeden Fall Assist sichert, Punkte sichert und True Shooting sichert. Der gute Jaylen sich die Rebound sichert. Tja, und dann haben wir die Field Goal Quote. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht, machen wir einen Coin Toss. Das ist wie 3-2 oder 4-1. Einfach weil er sich das Shoutout verdient hat, machen wir es ein bisschen knapper und 3-2 für Avery Bradley vielleicht. Läuft!
Hier für Arne bei unserem NBA-Quartett. Das Ding geht tatsächlich 3-2 an Jaylen Brown. Die Punkte gehen zu Bradley, das hattest du richtig. Die Rebounds gehen sehr, sehr deutlich an Brown. Und das war für mich auch nochmal eine kleine Überraschung, weil Avery Bradley in der letzten Saison bei den Celtics, in der ersten Saisonhälfte, da war er, glaube ich, zwischenzeitlich mal auf Kurs, 9 Rebounds per Game zu holen. Bloß jetzt merkt Avery Bradley, wie es halt ist, wenn Andre Drummond in dem eigenen Team ist. Jetzt sind da nur noch 2,8 pro Spiel. Brown doppelt ihn da auf, sogar noch ein kleines bisschen mehr. Assist 2-1 an Bradley. Field Goal Percentage knapp an Jaylen Brown, 46,3-45. Also beide sehr ordentlich unterwegs. Und die True Shooting Percentage, da rettet Brown seinen Field Goal Percentage Vorteil so ein bisschen dann noch gerade so ins Finish-Ziel, was auch immer, 55,7-55,1.
Oh ja, genau. Leck mich
Sorry, mit. Tut mir leid.
Es ist heute aber auch wirklich knapp, muss man mal dazu sagen. Du hast die Dinger auch echt eng gemacht.
Ich muss aber dazu natürlich wieder sagen, zu meiner Ehrenrettung. Ich habe die Dinger nicht bewusst knapp gemacht und habe geguckt irgendwie, oh, wer ist denn so richtig dicht beieinander? Ich schreibe mir jedes Mal vorher im Kopf einfach die Dinger auf und dann, ja, passiert's halt einfach. Also tut mir leid.
Sehe ich ein.
Möchtest du das letzte Ding noch zu Ende spielen?
Selbstverständlich.
Na, das ist doch ein Ehrenmann. Also, gehen wir nochmal auf ein Big-Man-Duell. Und hier muss ich erwähnen, es gibt keine Erklärung dafür, aber ich glaube, weil beide einfach so unfassbar scheiße wären in diesem Bereich, habe ich hier die Assist für Blocks per Game getauscht. Und wir reden von zwei Big Men ins Duell gehen. DeAndre Jordan und Clint Capella.
Spannend. Ist natürlich irgendwie auch aus der Historie raus irgendwie spannend. Finde ich geil auf jeden Fall, dass du hier jetzt die Assists rausnimmst. Aber bei den wirklich Playmaking-Koniferen Enes Kanter und
Steven Adams, da wäre Blocks per Game irgendwie auch so 0,9:1 gewesen wahrscheinlich. Das wäre auch nicht dankbarer gewesen.
Koniferen sind übrigens Bäume, glaube ich. Und Koryphäen war das, was ich eigentlich versucht habe zu sagen. Aber das nur am Rande. Also Clint Capella gegen DeAndre Jordan. Capella, weiß ich nicht, ob wir ihn schon ausreichend gewürdigt haben, spielt ein bockstarkes Jahr gerade. Also das wird sich auch hier wahrscheinlich wieder zeigen. Fangen wir mal an mit den Punkten. Tja, die sollten eigentlich bei Capella liegen, würde ich mal vermuten. Sogar rein impulsiv, die Rockets einfach am Scoren ohne Ende. DeAndre jetzt nie der wahnsinnige Scorer gewesen. Was knapp überhaupt zweistellig ist, wahrscheinlich irgendwo da in der Nähe. Die sollten bei Capella landen. Dann haben wir die Rebounds. Double-Double-Maschinen sind sie natürlich beide. So, das ist, oder weiß ich gar nicht, ob DeAndre gerade scoringmäßig irgendwie die 10 knackt. Aber was Rebounds angeht, sollten sie beide gut unterwegs sein dieses Jahr, müssen trotzdem bei DeAndre liegen. Der ist ja wahrscheinlich wieder irgendwie Zweiter, Dritter, vielleicht sogar Erster, gerade was Rebounds per Game angeht, zusammen mit so den Andre Drummonds dieser Welt. Von daher 1-1 bin ich gerade angekommen. Blocks per Game, die Clips sehe ich auch bei Capella dieses Jahr, ohne Scheiß. Das ist echt so ein bisschen sneaky, dass der Kerl echt eine richtig gute Saison spielt. Gar nicht so sneaky. Und bei DeAndre dieses Jahr da noch nicht so brutal viel unterwegs ist, gebe ich einfach mal ganz bold zu Capella, der 2-1 in Führung geht. Und dann haben wir die Quote aus dem Feld. Da sind sie beide natürlich jenseits der 60. Aber wer da weiter vorne ist, keine Ahnung. Würde ich dir auch zu Capella geben, weil der wirklich noch krasser einfach nur Lobs fängt. Also ich meine, die andere hat auch nicht viel mehr, aber bei Capella ist es ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob der Mann in seinem Leben schon mal geworfen hat. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht dabei erwischt. Also würde ich mal behaupten, holt er sich die auch. Dann bin ich beim 3-1 angekommen. Und dann haben wir True Shooting, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. An der Linie ist das natürlich irgendwie von beiden Seiten nicht besonders prall. DeAndre ein bisschen improved, habe ich irgendwie letztens gesehen. Und Volumen deutlich runter. Was das dann bedeutet, ist die Frage, je nachdem, wie weit die Field Goal Percentage auseinander liegt. Was schießen die denn beide so von der Linie? Boah, 60? Die sind aber wahrscheinlich schießen die beide besser aus dem Feld als von der Linie, würde ich einfach mal vermuten. Und da ich die Field Goal Percentage zu Capella gegeben habe, keiner von beiden in seinem Leben jemals einen Dreier genommen hat, vermutlich, oder zumindest keinen getroffen, würde ich mal vermuten, gebe ich das Ding, True Shooting, auch noch zu Capella und bin bei einem 4-1 und hoffe, dass das für mich auch ein 4-1, so ein 1-4 ist und nicht der blanke, nackte Sweep. Oh, wichtig! Ganz wichtig!
Wow!
Ganz wichtig!
Mann, das ist doch mal ein epischer Turnaround hier. Nein, alles richtig gemacht. Also sehr starke
Turnaround
Leistung.
Vor allem.
Ja, nur die Rebounds gehen an DeAndre Jordan. Da ist er mit fast 14 nach wie vor einfach ein elitärer Mann. Punkte ganz, ganz knapp. Das Dublé. 10 hat er da gerade. Capella bei fast 14 inzwischen. Also echt stabil. Und ich kann natürlich auch nur alles bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe ihn letztens auch sträflicherweise bei meinem Most Improved Power Ranking rausgelassen. Aber auch er ist dann Kandidat. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwas eklatant verbessert ist, aber er hat halt so in jedem Element einfach nochmal so einen kleinen Schritt gemacht. Assists haben wir rausgelassen, auch die Blocks gehen an ihn, da ist DeAndre relativ enttäuschend, nur 1,1, also das ist wenig. Field Goal Percentage sind sie Platz 1 und Platz 2 in der kompletten Liga, 67% glatt bei Capella, DeAndre Jordan nur ganz knapp darunter, Enes Kanter übrigens Platz 3, also auch stabil und die True Shooting Percentage geht ebenfalls ganz knapp an Capella, obwohl DeAndre Jordan, hast du richtig gesagt, habe ich eben, glaube ich, auch mal als Stat verwurstet bei YouTube, ich glaube, er liegt inzwischen bei 62% von der Linie, also echt stabil, ja, sauber, das war nicht so gelungen, aber ich fand's schön, dass du dich nochmal reingekämpft hast, deine Ehre da auf jeden Fall durchgeschimmert ist und du hinten raus nochmal den Ehrentreffer geholt hast.
Das Schöne ist, das fühlt sich absolut an wie ein Win jetzt. Also in meinen Büchern bin ich immer noch über 500, das Ding ist meins.
Haken wir so ab. Ansonsten lasst uns gerne wissen, wie ihr euch geschlagen habt. War keine leichte Episode, glaube ich, heute, NBA-Quartett. Also könnt ihr ja mal ein paar Rückmeldungen geben in unserer schönen Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer Talk, wie ihr euch geschlagen habt. Wenn einer den Sweep geholt hat hier heute, dann sage ich auf jeden Fall Shoutout und Respekt. Also das war nicht leicht.
Ja, absolut. Also das ist immer wieder bummelig, damit zu raten. Und macht Spaß. Also macht euch den, ja, macht euch denen Freude. Macht euch einfach denen Freude und macht es.
Sehr schön. Wenn du bereit bist, würden wir jetzt die großen fünf endlich mal wieder einläuten. Und ich würde auch dir überlassen, heute mal die Rubrik zu erklären, weil es tatsächlich dein Vorschlag war. Wie sieht's aus?
Das Schöne ist, es ist mein Vorschlag und ich habe weder mir Gedanken drüber gemacht, noch mir Notizen gemacht. Von daher wird das jetzt eine Freestyle-Ausgabe. Aber finde ich gut. Die großen fünf, off-topic, glaube ich, sollte bekannt sein. Angelehnt bzw. straight kopiert von unseren Podcast-Vorbildern aus dem Nicht-Sport-Segment Jan Böhmermann und Olli Schulz. Sanft und sorgfältig, fest und flauschig, wie auch immer sich das Ding gerade nennt. Ja, definieren die großen fünf irgendwas, Dinge, die ihnen irgendwie ja, im Leben über den Weg laufen. Bei mir ist es jetzt heute, mir ist die Idee gekommen, Weihnachtsmarkt, Thema Weihnachtsmarkt, es geht jetzt in Hamburg los. Ich glaube, letzte Woche haben die Weihnachtsmärkte offiziell eröffnet oder die ersten zumindest. Ich war noch nicht da, hatte noch keinen Glühwein dieses Jahr, das ist ein mittelschweres Problem. Aber ich möchte mit dir die großen fünf Stände auf Weihnachtsmärkten definieren, weil es da mittlerweile echt faszinierende Sachen gibt. Ich glaube, in vielen Fällen ähneln die sich sehr, aber es gibt hier in Hamburg auf jeden Fall ein paar Perlen. Von daher, wenn du bereit bist, du hast dich ja vorbereitet im Gegensatz zu mir, hau den Einspieler raus, die großen fünf Weihnachtsmarktstände.
Die großen fünf mit
Tegli und Fünkli. Ja, Grätzli.
Sehr, sehr schön. Wir hatten es echt lange nicht mehr im Programm. Und auch ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Im letzten Jahr war ich tatsächlich gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber will ich dringend ändern. Vor allen Dingen, weil ich auch echt ein riesen Glühwein-Fan bin. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch hier irgendwann mal im Podcast.
Mit Sicherheit.
Aber ich fange einfach mal auf Platz 5 an. Und ich muss natürlich dazu sagen, meine Möglichkeiten sind ein kleines bisschen begrenzt hier, weil man als Veganer sich natürlich nicht ganz so austoben kann auf dem Weihnachtsmarkt, wie das vielleicht manche andere Menschen machen können. Aber auf Platz 5 dennoch ist für mich der gebrannte Mandeln stand. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan. Ich finde, Mandeln gehören auch für mich zu den schwächsten Nüssen. Also eigentlich fast alle anderen Nüsse präferiere ich. Aber trotzdem gehört das halt irgendwie ein bisschen dazu. Es ist kalt und dann dieses heiße Päckchen gebrannte Mandeln zu bekommen. Ich esse eigentlich, also ich habe so ein Ding natürlich noch nie aufgegessen. Ich habe mir, glaube ich, auch noch nie eins selber gekauft. Aber wenn mir jemand irgendwie ein, zwei anbietet, Sarah ist dann meistens die Kandidatin, die sich dann sowas holt, dann nehme ich auch mal ein paar und dann schmeckt das auch ganz gut. Und irgendwie stimmungstechnisch ist das schon ein guter Faktor. Auf Platz 5 die gebrannten Mandeln.
Vollkommen zu Recht. Ist auch so rein geruchsmäßig einfach eine geile Geschichte. Ich muss sie gar nicht unbedingt essen. Mir reicht es eigentlich, an diesem Stand vorbeizugehen und die zu riechen, weil ich das einfach extrem großartig finde. Also hätte es in meiner Liste wahrscheinlich auch geschafft. Ich versuche es zu vermeiden. Mein Platz 5 ist tatsächlich auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt am Rathausmarkt, beziehungsweise auf dem, ja, dem Weihnachtsmarkt, der da hinführt. Die Hamburger werden es kennen. Es gibt einen riesigen am Rathaus unten, da komme ich später nochmal zu. Aber es gibt auch so mitten in der Einkaufsmeile in der Mönckeberg- und Spitaler Straße so einen, der da drauf zuführt, immer hochfrequentiert ist. Da gibt es tatsächlich relativ weit oben Richtung Hauptbahnhof einen Stand, der so ganz klassisch wie auf so, ja, weiß ich nicht, auf so Mittelalter- oder Handwerksmärkten irgendwie so aus Olivenholz, aus Griechenland importierte Salatbestecke, Schalen, Schüsseln, Kerzenhalter, Teelichthalter, was weiß ich, so diese komplette Schiene, einmal alles aus diesem richtig schönen, dunklen Olivenholz, was einfach eine geile Haptik hat, fühlt sich gut an, liegt weich in der Hand, ist es in keinster Weise aus Griechenland, wahrscheinlich ist es auch kein Olivenholz, wahrscheinlich ist es der letzte Scharlatan, auch übrigens schönes Wort. Da habe ich jedenfalls in den letzten 5 Jahren, ich weiß es nicht, ich würde sagen, 3.000 Euro insgesamt ungefähr für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Immer so diese
ohne
typische
Scheiß,
Aktion.
Bist du da ein Mensch, der da so zuschlägt? Krass.
Leider ja. Also wirklich diese typische Aktion, so boah, fuck, Alter, ich brauche noch was für Mutter, Stiefmutter, Tante, Schwiegermutter, keine Ahnung, Kollegin hier und irgendwie so dieses, ja, keine Ahnung, mir fällt echt nichts ein. Außerdem ist der 22. um 17.53 Uhr und ich habe echt keine Muße, jetzt wieder irgendwo zu Depot zu gehen und irgendwas zu kaufen. Da bin ich irgendwann mal da vorbeigetaumelt und habe da echt schöne Sachen gefunden. Also der hat so ein bisschen, ja, sneaky, echt schöne Sachen. Ich bin mir, wie gesagt, absolut unsicher über die Qualität. Bisher habe ich noch keine Mängel irgendwie kommuniziert bekommen. Also scheinbar ist das auch echt ganz vernünftiges Zeug. Preislich ist das auch einigermaßen in Ordnung. Sieht alles schön aus und war für mich echt ein paar Mal so der absolute Rettungsanker in dem üblichen, ich habe keine Geschenke und mir keine Gedanken gemacht, Wahnsinn. Und dann auf den letzten Metern schnell am Weihnachtsmarkt noch so ein Ding gekauft. Und dann wirklich das erste Mal habe ich meiner Mom da so eine Salatschale mit passendem Besteck geschenkt und sie war halt völlig begeistert und total so, boah, krass, das ist ja super schön, man kennt ja dieses Olivenholz, aber das ist ja wirklich besonders schön, wo hast denn das her? Ja, ich war da in so einem, ja, es gibt da so einen speziellen Laden, nur, ne, die importieren das direkt aus Griechenland, ich habe ewig gesucht, bis ich den gefunden habe, so die Schiene, von daher ist mein Platz 5.
Finde ich sehr, sehr spannend. Also müsste ich mal Ausschau halten, ob es hier in Köln irgendwie auch ein Äquivalent gibt. Wahrscheinlich 100 Pro. Also ich, in jeder kleinen
Pissstadt wird wahrscheinlich
genau diesen Stand geben. Also bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber kann ich gut nachvollziehen, diese Verzweiflungs-Weihnachtsgeschenke. Oh Mann, Katastrophe. Also da habe ich auch schon wieder gar keinen Bock drauf, da, naja, mir Mühe zu geben. Schön auch, wenn man das so sagen kann. Also auf Platz 4 bin ich beim Süßigkeitenstand. Also ich bin einfach ein riesen Zuckerfan. Mich ärgert es auch, dass Zucker inzwischen so einen schlechten Ruf hat. Also in manchen Fällen geht das einfach ein bisschen zu weit, und wenn man es in Maßen benutzt oder beziehungsweise sich ein bisschen leisten kann und auch gerne viel Sport macht und dann einfach die Glykogenspeicher einfach mal wieder ein bisschen Futter brauchen, dann kann man sich auch gerne mal ein bisschen Zucker gönnen und so. Was geht denn über so eine schöne gemischte Tüte? Und auch da greift leider wieder dieses vegane Argument, aber inzwischen und vor allen Dingen in Großstädten gibt's da auch viel mehr Angebote, und auch da wird's meistens deklariert, was vegan ist und was nicht, was halal ist oder was auch immer. Von daher ist das ist eine schöne Geschichte, und da greife ich dann natürlich auch gerne mal zu.
Kann ich komplett nachvollziehen. Also bin ich auch absolut Fan von. Hast du früher so bei Karstadt aus diesen Auslagen geklaut?
Nee, Mann, ich habe nie geklaut, ohne Scheiß.
Das ist verrückt.
Also ich selbst das auch nicht. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Klauen war auch schon
haben
ein
wir?
Thema. Ja, du warst ja so ein kleiner Elster früher. Ich war echt ein braver Junge.
Ich bin, glaube ich, der uneheliche Sohn von Carsten Schwengemann. Das ist einfach so. Was von Carsten Schwengemann und Sky Dumont. Hast du bei New
Yorker irgendwas geklaut?
Ja, ich habe einen Fishbone-Anhänger bei New Yorker an der Kasse geklaut. Ey.
Naja, erzähl mal deinen Platz 4, bevor es vielleicht doch nicht verjährt ist, die Geschichte.
Das ist auf jeden Fall eine Form von Therapie, so einen Satz einfach mal auszusprechen. Mein Platz 4 ist tatsächlich auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt. Diesmal hört sich an, als wäre ich total der Fachmann. Aber hallo. Lüneburg bin ich das... Hallo, Sarah. Hallo. In Lüneburg auf dem Weihnachtsmarkt bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, vor, ich glaube, 2 Jahren, mit dem wahrscheinlich völlig banalen und bekannten Fakt, dass es weißen Glühwein gibt. Also einfach
Hammer,
nicht
ja.
Der bekannte Rotwein in Schwarz, in Rot halt, in Dunkel, Glühwein in Dunkel, sondern weißer Glühwein, was auch immer das dann im Einzelnen ist, ist mir auch völlig egal. Ich habe das einmal ausprobiert, weil ich irgendwie dachte, boah, krass, mega fancy, habe ich noch nie gesehen, gibt's wahrscheinlich irgendwie seit 1492 oder so ähnlich. Ich fand's sensationell, also ich fand's wirklich absolut großartig, mega lecker. Ich hatte
ist das ein
bisschen
geiles
weniger Teilchen Kopfschmerzen.
Gerade, muss ich erzählen. Du redest gerade vom weißen Glühwein, und Sarah kommt hier gerade mit einer Rewe-Tüte rein, und was ist drin? Weißer Glühwein,
Alter. Ist nicht dein Ernst.
Hammer.
Oh, Scheiß. Es ist die Matrix, es ist einfach die Matrix, es ist faszinierend, großartig. Ja, gönn dir. Ja, mach gut. Auf
aber
den
ich
Hobel.
Bist du fertig sonst?
Ich bin fertig. Das ist mein Platz 3. 4.
Nee, es ist sehr schön. Also, aber du hast das jetzt wirklich so ein bisschen extra gestellt. Also der Stand, wo es weißen Glühwein gibt.
Ja. Das war der eine Stand in Lüneburg, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es sowas wie weißen Glühwein gibt, was es wahrscheinlich an jedem Glühweinstand gibt. Aber explizit dieser hat mich dahin gebracht. Von daher hat er seinen Platz hier auch verdient.
Finde ich schön, ich freue mich auch gleich wieder drauf. Also es ist einfach eine gute Sache. Mein Platz 3, es ist nicht unbedingt beliebt, aber wenn es ihn gibt, und das ist auch eine Seltenheit, dann freut man sich ja nicht auf drauf, weil ab und zu will man dann vielleicht doch lieber keinen Glühwein haben. Auf Platz 3, der Bierstand. Er ist, ja, wie gesagt, nicht ganz so populär, aber selbst auch bei kalten Temperaturen, ein kühles Bier. Gibt es denn ja warmes Bier bei so einem Bierstand dann eventuell auch eine
gute
Frage?
Keine Ahnung.
Kann aber auf jeden Fall finde ich ihn trotzdem gut. Also Bier geht immer, muss man einfach so sagen. Von daher, der Bierstand auch da auf Platz 3 bei mir.
Völlig verdient. Mein Platz 3 bin ich leider Gottes wieder bei einem speziellen Stand auf dem Wandsbeker Weihnachtsmarkt diesmal, weil ich da mal ein paar Jahre in der Nähe gewohnt habe, war ich da mal. Ist keine Empfehlung wert, also absolut schäbig eigentlich, aber irgendwie war ich da mal. Da gibt's tatsächlich einen Glühweinstand, also gibt's mehrere, aber explizit einen, bei dem ich ein paar Mal war, wo ich mal so diese Phase hatte, wo ich dachte, ich probiere mal Glühwein mit Schuss. Finde ich eigentlich immer scheiße, aber das war irgendwie so eine Phase, wo ich dachte, komm, nimmst mal einen Glühwein mit Schuss. Und der gute Mann, ich würde sagen, der Kerl war, weiß ich nicht, ich bin immer so schlecht im Alter schätzen. 100, 105, irgendwie so die Größe, also sehr alt auf jeden Fall und macht wahrscheinlich seit 75 Jahren genau diesen Stand auf genau diesem Weihnachtsmarkt und ist einfach absoluter Fachmann. Und hab einen Glühwein mit Schuss bestellt und hab gesehen, wie der den eingefüllt hat und hab wirklich gedacht, oh, hoppala. Also entweder hat der gute Mann die Flaschen verwechselt oder was ist hier gerade passiert? So, also hat wirklich ungelogen 60% Schuss und 40% Glühwein draufgegossen. Ich habe dieses Ding getrunken, war komplett weggehämmert, habe mich irgendwie gefragt, was das jetzt gerade war und ob das irgendwie beabsichtigt war oder ob der gute alte Mann einfach vielleicht so ein bisschen, ja, tatsächlich leider schon so ein bisschen verwirrt oder senil war oder einfach, ja, ein Problem hatte. Keine Ahnung, hab das also erstmal so hingenommen und war irgendwie 2 Wochen später nochmal auf dem Weihnachtsmarkt und dachte, ja komm, gib's dem nochmal einen Versuch, einfach mal schauen, was passiert. Hab genau wieder das gleiche Getränk bekommen. Also offenbar ist das bei dem irgendwie so Naturgesetz, dass wenn man Glühwein mit Schuss bestellt, kriegst du halt, keine Ahnung, irgendwie 60% Schuss, 40% Glühwein und trinkst davon zwei und gehst ins Bett und stehst eine Woche nicht auf. Also falls man mal in die Verlegenheit kommt, Wandsbeker Weihnachtsmarkt, testet's gerne mal aus und sagt mir, ob das immer noch so ist.
Geil, da müssen wir mal zusammen hin. Ich bin ja wahrscheinlich Richtung Jahresende nochmal in Hamburg. Von daher kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und auch schön zu sehen, dass man an gewissen Orten noch was für seine D-Mark bekommt. Das ist doch eine gute Sache. Mein Platz 2, da bin ich dann ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise? Ich bin mal wieder bei was zu essen und ist für mich auch ein Geruchsfaktor, weil ich schon von Weitem eigentlich immer wahnsinnig geil finde. Der Stand, der geschmorte Champignons anbietet. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht eventuell vielleicht auch was Tierisches im Spiel ist. Ich habe es auch länger nicht mehr gegessen, also seit Jahren nicht mehr zugeschlagen. Es ist auch immer relativ kostspielig dafür, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, ich kriege jetzt halt so 8 geschmorene Champignons, aber ich finde das wahnsinnig lecker. Also irgendwie auch an diesen Ständen, man könnte sich das Ganze ja zu Hause auch einfach selber machen, aber man kriegt das auf jeden Fall nicht so hin und es ist immer so ein bisschen was Besonderes. Von daher werde ich da demnächst, nachdem ich mich natürlich erkundigt habe, ob das Ganze auch sauber moralisch vertretbar ist für mich, werde ich da mal wieder zuschlagen.
Kann ich natürlich völlig nachvollziehen. Ja, hört sich irgendwie ein bisschen ekelhaft an, aber vielleicht auch geil. Das ist so, das sind ja immer so.
Du bist der Champignon-Typ, ne?
Ja, geht so, ne? Das sind halt so diese Nahrungsmittel, die, finde ich, so völlig auf der Kippe sind. Kann wirklich eine 9,5 aus 10 sein, hat aber auch Potenzial, irgendwie eine 2 aus 10 sein. Also relativ tiefer Floor, aber hohes Ceiling. Irgendwie ganz, ganz interessant. Hat eine große Range auf jeden Fall. Mein Platz 2 bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher. Mein Platz 1 ist absolut in Stein gemeißelt. Das wusste ich auch von Anfang an. Oh, ich weiß, mein Platz, sensationelle Geschichte. Mein Name sollte bekannt sein, Arne Tegen heiße ich, hat man mich mal getauft, so. Und eine Zeit lang zu Uni-Zeiten wurde ich vollkommen zu Unrecht Arno Dübel genannt, von einem Freund von mir, der ja irgendwie das für, weiß ich nicht, der hat, glaube ich, allen Leuten, die er kannte, irgendwie immer so ein bisschen andere Namen gegeben, meistens nur mit dem Vornamen, und das war so gerade die Zeit. Eigentlich hat er mich Arno genannt, einfach nur so, weil irgendwie hat er Bock drauf. Und Arno Dübel hatte da gerade war in seiner Prime, also hatte da wirklich sein absolutes Hoch, dementsprechend war es dann irgendwie Arno Dübel andauernd, keine Ahnung, warum auch immer. Ist auch eigentlich egal, jedenfalls hieß ich zu der Zeit Arno offiziell, mehr oder weniger im Uni-Circle jedenfalls. Gehe eines Tages von der Arbeit aus der Speicherstadt nach Hause bzw. zur Bushaltestelle, auch in Richtung Innenstadt, da gehst du am Rathausmarkt vorbei. Ist nur für die Hamburger interessant, glaube ich, mal wieder. Da stand original ein Glühweinstand, so ein ganz handelsüblicher, völlig langweiliger, aber relativ großer Glühweinstand. Und ich habe da noch irgendwie getroffen da zufällig und dachte irgendwie, ja komm, trinken wir noch schnell einen Glühwein, warum nicht? Kann man ja mal machen. So, und stand dann da in der Ecke, in diesem Holzhaus, wo der Glühwein irgendwie verabreicht hört sich gut an, also wo der Glühwein verkauft wurde. Und da hängt so ein kleines Schild über den Besitzer. Und ungelogen, dieser Mann hieß Arno Tegen. Und das war für mich einfach so ein Moment, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Ich kann es tatsächlich beweisen, also ich habe ein Foto davon auf meinem Handy oder irgendwo auf Facebook habe ich es auf jeden Fall noch, weil der Kerl einfach Arno Tegen hieß. Tegen wurde fairerweise anders geschrieben, also ich glaube einfach nur T-E-G-E-N oder so, also nicht ganz wie mein Nachname, aber definitiv genauso ausgesprochen mit Vornamen Arno. Und ich stand an diesem Stand, hatte wirklich Gänsehaut, hatte mit Sicherheit auch irgendwie ein Tränchen im Auge, einfach weil ich diesen Moment völlig faszinierend fand, wie das gerade passieren kann. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Glühwein trinken gehe, zufällig, weil ich jemanden treffe, an diesen Stand gehe, wo ich sonst in meinem Leben nie hingegangen wäre, mich da in die Ecke stelle, auf dieses Schild gucke und denke, das kann nicht angehen, der kann nicht wirklich Arno Tegen. Also der Glühwein war relativ miserabel, von daher kann ich ihm dafür keinen Shoutout geben, aber allein für seinen Namen, und ich hätte ihn gern mal angesprochen, so dieses, Mann, Alter, ja, moin, ich bin übrigens Arne Tegen, ja, ich bin Arno Tegen, ja, krass, Alter, lass heiraten, so, ist doch mega, also einfach cool.
Hat Potenzial für eine Verfilmung, also so irgendwie E-Mail für dich oder was auch immer, da steht dir nichts nach deiner
Glühwein
Geschichte.
Glühwein für dich,
das machen wir. Nein, sehr, sehr schön. Ja, mein Platz 1 ist jetzt leider total langweilig, weil es natürlich nur der allgemeine Glühweinstand sein kann. Und es macht auch wirklich immer Spaß, und ich finde, dieser leichte Glühweinsuff, den man sich nun mal geben kann dann so auf dem Weihnachtsmarkt, ist auch immer ein besonders schöner. Also es hat irgendwie was damit zu tun, dass man halt draußen in der Kälte steht, dann einfach diese geile Wärme einfach von dem Getränk hat, von dem Behälter, den du da in der Hand hältst, und es macht einfach Spaß. Einziges Problem, es ist halt leider meistens sauteuer, und die Stände, wo es billig ist, da weißt du dann auch, dass du wirklich den letzten Rotz bekommst. Und was mich eigentlich immer am meisten ankotzt, sind diese richtig schlechten Glühweinstände, wo du auch schon siehst, derjenige, der das managt, und es ist ja auch so ein klassischer Job, ich kenne auch viele Studenten, die das auf jeden Fall machen und sich dann auch ähnlich viel Mühe geben, die es dann noch nicht mal hinbekommen, die Temperatur richtig zu managen, und du dann schon sehen kannst, dass das Ding halt die ganze Zeit köchelt und du dir halt denkst, ey, ich möchte bitte halt noch Alkohol an meinem Ding haben, sonst könnte ich halt auch zum Kinderpunschstand gehen, der es hier nicht in meine Top 5 geschafft hat. Also da sollte man ein bisschen aufpassen, aber selbstverständlich komme ich nicht auf Platz 1 am Glühwein vorbei.
Kann ich natürlich nachvollziehen. Bei mir bin ich tatsächlich in eine andere Richtung gegangen. Ich merke gerade, dass es bei mir so sehr spezifisch geworden ist. Aber das liegt auch daran, dass es jetzt einfach sehr, ja, einfach komplett gefreestylt war. Insofern, sorry dafür. Mein Platz 1 ist wieder ein expliziter Stand. Wir sind jetzt angekommen auf dem tatsächlichen Rathaus-Weihnachtsmarkt in Hamburg, der sehr, sehr groß ist. Eigentlich nicht besonders charmant, weil völlig überfüllt und irgendwie nicht besonders spannend, aber ist halt irgendwie da und liegt gut. Da geht man halt öfter mal hin. Und da gibt es tatsächlich für mich den großartigsten Weihnachtsmarktstand, an dem ich jemals vorbeigegangen bin, einfach weil es da ungelogen die mit Abstand besten Kartoffelpuffer auf diesem Planeten gibt. Es ist so heftig. Also es gibt einfach so krass gute Kartoffelpuffer. Ich finde Kartoffelpuffer eh absolut heftig, also wirklich komplett heftig, finde ich mega lecker. So einfach gebratene Kartoffel oder wie auch immer, also gefrittiert, wie auch immer man es dann nennt, in Fett eingekocht, scheißegal, Hauptsache halt irgendwie das, was da am Ende bei rauskommt. Es gibt da auch nichts Fancyes, es gibt es einfach mit, ja, keine Ahnung, mit Apfelmus, mit Zucker oder mit Preiselbeeren. Ich esse es in der Regel mit Preiselbeeren. Und das ist halt immer so mittags, damals, als ich noch in der Nähe dort gearbeitet habe, jeden Mittag, wenn Weihnachtsmarkt war, einmal dahin, für 5 Euro irgendwie gefühlt 6 Quadratmeter Kartoffelpuffer reingezogen mit Preiselbeeren, danach eine Woche irgendwie sich kaum bewegen können. Sensationell. Also falls jemand da mal in der Gegend ist, den wird es immer noch geben, garantiert, war eine absolute Goldgrube, glaube ich, weil da auch irgendwie jede Mittagspause 9000 Leute standen. Sensationell. Und hat mich wieder tatsächlich vereint mit Kartoffelpuffern. Also dieser Stand kann sich auf die Fahne schreiben, er hat mich zurück zu Kartoffelpuffern gebracht, die ich ein bisschen aus den Augen verloren hatte über die Jahre, weil ich so als Kind gab es das öfter, aber ich kann, glaube ich, von mir behaupten, ich habe noch nie in meinem Leben selber Kartoffelpuffer gemacht. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil die Dinger einfach heftig sind.
Du bist und bleibst einfach ein Kartoffelgourmet. Also letztens hast du Werbung für die Pommes gemacht, jetzt sind wir beim Kartoffelpuffer, aber hört sich auch geil an, kann ich mir gut vorstellen. Also,
meinst du, es gibt Süßkartoffelpuffer?
Müsste es eigentlich, oder? Ja, bestimmt. Das ist
bestimmt auch heftig.
Aber ich weiß nicht, ob das gut ist tatsächlich, weil ich glaube, das Herzhafte, was du ja beim Kartoffelpuffer dann eigentlich doch ein bisschen mehr hast, funktioniert, glaube ich, besser mit der gewöhnlichen Kartoffel.
Ja, kann gut sein. Ich mach ein Startup auf. Süßkartoffelpuffer. Ja,
den kannst du dann für 12 Euro pro Stück verscherbeln um Weihnachtsmarkt.
Das ist so. Das ist einfach an die Hipster. An dich vor allem, ekelhafter Hipster.
Oder für einen Bitcoin oder so.
Du ekelhafter Hipster. Diese YouTube-Referenzperle musste nochmal sein. Also, falls jemand von euch noch ein bisschen Venture Capital rumliegen hat und in einen ambitionierten Hamburger Gründer investieren will, der reihenweise gute Ideen hat, Süßkartoffelpuffer ist der neueste Shit. Also, ich gehe auf jeden Fall an den Markt damit.
Sehr gut, hat mir extrem gut gefallen. Das waren unsere großen 5 auch da. Ihr könnt ja einfach, eine gute Idee wäre einfach vielleicht so einen kleinen Thread aufzumachen,
ja,
in unserer Gruppe zu den Episoden. Das macht auch mehr Sinn. Ab und zu kommen dann halt immer so spezifische Kommentare, aber einer von euch kann ja einfach den Post aufmachen. Hier Episode, dann den Titel, den ich mir gleich einfallen lasse und dann könnt ihr ein bisschen drüber reden. Über NBA Quartett, über die großen 5 und dann kann man sich dann nochmal ein bisschen über unseren Senf hier austauschen. Das ist doch schön. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit natürlich bei allen unseren Hörern, auch bei den neuen Hörern, die jetzt vielleicht von YouTube rübergeschwappt sind. Bei dir bedanke ich mich natürlich bei, ja, ey, Shoutout auf jeden Fall, dass du bei dem enormen Stress das irgendwie noch reingequetscht hast. Mir muss ich natürlich auch einen Shoutout geben. Sarah wird hier gerade schon ungeduldig auf dem Sofa. Von daher müssen wir dringend das Ding hier jetzt beenden.
Ich finde, Franzi hat sich auch noch einen Shoutout verdient. Die kommt zu kurz in diesem Podcast. Hat sie. Also, ja, vielen Dank, Shoutout an alle. Hat mir großen Spaß gemacht. Diesen Post würde ich wirklich gerne sehen, weil wir sagen das zwar immer wieder, meistens passiert es da nicht, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich fände es wirklich geil, wenn da so ein bisschen diese Interaktion zwischen dem, was wir hier wirklich im Podcast geseiert haben, auch so diese Off-Topic- und Gaming-Rubriken und der Community dann käme, würde mich sehr interessieren, wie viele da vielleicht echt 5-0 gegangen sind oder wie viele einen der Glühweinstände kennen, über die wir geredet haben und so weiter und so fort. Also, falls sich jemand aufgerufen fühlt, freuen wir uns drüber. Ansonsten melden wir uns demnächst wieder und es wird keine 13 Tage dauern, das können wir versprechen. Es kommen wieder bessere Zeiten jetzt, also liefern wir nach und ja, ich bin raus, Alter. Danke dir.
Hallo.